einfach gut gecastet, weil Penny. So.
Erstmal zu Penny.
Welt da draußen. Wir sind am Start. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus Deutschland. Und es ist intim, denn es ist Benjandro Geilberg-Zeit.
Du kannst ruhig sagen, aus dem wunderschönen Leipzig, ja, weil Berg, hast du eigentlich auch so einen Schädel?
Ja, absolut.
Ich bin mal kurz in meinen Zukunfts-, also wir springen mal kurz in unserer Zukunfts-Ich, denn wenn ihr das hier hört, also wenn die Folge rauskommt am Sonntag, dann haben wir am Tag zuvor oder am Abend zuvor Bergs Einzugsparty gefeiert. Und ich würde sagen, es war richtig toll. Aber wundert euch nicht, warum der Post zu spät rausgekommen ist.
Das stimmt, es könnte sich etwas verzögern, wenn wir auf der Couch vor uns hinvegetieren.
Vegetieren!
Oh, ist das schön.
Mega, mega.
Ja, schön. Warum vegetieren?
Ja, ist gut.
Ja. Ja, weil in Leipzig ist ja, wäre das jetzt nicht so, das ist natürlich so ein lokales Ding. In Leipzig ist jetzt natürlich an dem Wochenende, wo diese Folge rauskommt, auch das WGT, ja, das Wave Gotting Treffen. Mhm. Wie immer zu Pfingsten in Leipzig. Das heißt, Leipzig wird geflutet mit schwarzen Menschen. Und das ist nicht ungewöhnlich. Und da geht man hier so ein bisschen gucken und auf Sightseeing Tour und betrachtet alle in ihren wunderschönen Kostümen oder abgefahrenen Kostümen oder beides. Das gibt's alles.
Ja, und wie es der Zufall will, fallen, also die Sterne stehen günstig, denn beide Sachen fallen aufeinander. Ich fahre zum WGT und Berg feiert auch noch. Und also das ist ja doppelt geil, habe ich mir so gedacht.
Ja.
Freue ich mich sehr.
Ich freue mich sehr drauf.
Also war geil, ja. war ist schön.
War sehr, sehr gut gewesen, ja.
Machen wir mal wieder.
Und wir haben heute, so erst vorher habe ich gedacht, naja, so viel habe ich jetzt ja gar nicht, was ich hier erzählen kann, weil wahnsinnig viel habe ich nicht gesehen. Und dann füllte sich diese Liste doch irgendwie. Und wir haben genügend zu tun und das sieht schon wieder so aus, wie als würde es eine lange Folge werden. Deswegen brauchen wir gar nicht so wahnsinnig viel Zeit im Vorfeld verlieren. Was ich aber im Vorfeld noch besprechen wollte, ich saß im Kino mal letztens, das erste Mal seit, ich glaube, 2,5, 3 Monaten wieder in der Sneak. Und habe einen Trailer gesehen und konnte es nicht fassen. Es kommt doch nicht wirklich ein neuer König der Löwen Teil. Was ist das denn?
Hallo, wolltest du nicht immer schon mal wissen, wie Mufasa König der Löwen geworden ist und wie Scar seine Narbe bekommen hat?
Nee.
Okay.
Gar nicht.
Gut. Aber weißt du, was das Krasseste daran ist? Der Regisseur ist Barry Jenkins.
Ja. Ach.
Der Typ von Moonlight.
Dieser emotional Barry Jenkins.
Und der macht also dieses CGI-Gewitter als Prequel zu König der Löwen, den wir ja alle gebraucht haben. Man muss aber zumindest sagen, das ist ja immerhin mal eine neue Geschichte. Also ich meine, das ändert nichts daran, dass es übelst awkward ist, wenn diese Löwen versuchen zu reden. Und das alles total einfach, man braucht es nicht. Aber zumindest siehst du nicht deinen Trickfilm-Lieblingsklassikern nochmal nachgestellt mit sprechenden Wildschweinen und Erdmännchen. Aber ich glaube,
es ist scheiße.
Ja. Ja, also trotzdem, ja, was willst du dazu sagen? Wird wahrscheinlich wieder ein übelster Erfolg. Aber ja, what the fuck.
Witzig, ne? Das gehört ja auch zu den Filmen, die über 1 Milliarde eingespielt haben, ne? Wahnsinn.
Also rein technisch revolutionär ist das ja trotzdem cool gewesen. Die haben ja, glaube ich, beim ersten, also der erste Film ist ja die erste komplett virtuelle Kameraumgebung auch gewesen. Ne? Das heißt, du konntest quasi in einem Raum wirklich diese ganze Welt aufbauen und dann darin überlegen, wo du deine digitale Kamera platzierst und sowas. Also rein innovativ. Also die Doku ist wesentlich spannender als der Film, weil der Film ist halt, ja, der Film, den man schon kennt, bloß länger, wie auch immer die das geschafft haben. Und unnötiger. Aber ja, es ist irgendwie das falsche Signal, was das Publikum da gesendet hat, offensichtlich.
Hm. Wir werden uns überraschen lassen oder eben auch nicht. Es wird wahrscheinlich Mist. ja, ich habe hier einen Film dabei, da hat Mo schon mal drüber gesprochen in Folge 57. Und ich habe den jetzt halt einfach völlig ohne Erwartung nochmal einfach jetzt geschaut. weil ich, oder was heißt ohne Erwartung, ich habe erwartet, dass ich einen stumpfen, unterhaltsamen Actionfilm kriege mit Jason Statham und das habe ich irgendwie gekriegt. Also ich habe The Beekeeper geschaut und die Story ist wirklich wahnsinnig dumm. Das steht also nicht zur Debatte, darüber zu sprechen, wie bekloppt das alles ist. Was mir aber an dem Film gefallen hat, ist, dass es endlich mal wieder so ein Actionfilm ist, wo der Protagonist, eben hier gespielt von Jason Statham, halt einfach so eine Maschine ist, die durch alles durchrennt und wo es nicht den Hauch eines Zweifels gibt, dass dem irgendwas passiert. Also der kriegt halt nie auf die Mappe, der macht halt alles platt, egal ob das eine vollgepanzerte, vollbewaffnete Eliteeinheit ist, die er sich einfach in die Mitte stellt und sagt, Jungs, was ist mit euch los? Ich mach euch jetzt mal in die Erde rein. Und das macht er dann auch. Also, fand ich konsequent, hat irgendwie Spaß gemacht und dass dieser Film eben auch so mit dieser Synchro solche dummen Sprüche verpasst gekriegt hat im Deutschen, das tut dem eigentlich ganz gut. Also solche Sprüche wie, ah, das kommt mir ja nicht in die Lümmeltüte, das ist schon irgendwie witzig.
Ja,
unterhaltsam.
Das war ja damals so, ich hatte das auch gehört und Mo hatte den im Original gesehen und ich finde das lustig, dass der deutsche Verleih dann so einen auf Bud Spencer gemacht hat. Gucke ich auf jeden Fall auch noch. Ich finde es interessant, dass du das als Stärke des Films herausstellst, weil viele werfen ja den Jason Statham-Film ja genau das vor, dass man eigentlich nie Angst um den Protagonisten hat, weil er einfach alle wegmäht. Aber ich finde das auch cool. Also so eine Art von Actionfilm, die sich nicht ernst nimmt, und so klingt's ja, finde ich gut.
Ja, also ich finde das gerade irgendwie mal wieder erfrischend, weil ich das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren bei Actionfilmen das immer der Fall war, dass das so immer geschrieben war, dass der Held schon ordentlich einstecken muss, dann auch mal richtig verletzt ist und so. Und dann immer so, es gerade so schafft. Also ich fand's manchmal schon absurd, weil es gab oft genug auch Action-Szenen in Filmen, wo der Gegner des Helden so ultra übermächtig war, dass du gedacht hast, naja gut, wie soll denn das jetzt klappen? Und dann irgendwie durch 5 Zufälle ging's dann doch irgendwie. Und das fand ich dann irgendwie albern. Da ist es mir doch so rum lieber, dass halt Jason Statham seine Frontkicks rausholt und halt einfach alle in die Ecke schubbt und dann ist das gut. Dann sagt keiner mehr was und Ende ist.
Der Chuck Norris des neuen Jahrtausends quasi.
Ja. Und quasi der amerikanische Bud Spencer jetzt. Letzte Woche den koreanischen, diese Woche den amerikanischen.
Das genau. Gut. Ja, ich hab noch vor kurzem Mac 2 mal geguckt. Das ist halt alles, also Jason Statham, das ist eigentlich, du weißt halt, was du kriegst. Ab und zu hast du mal so eine Perle dabei, ne? Wenn er mal wieder zu Guy Ritchie geht oder sowas. Ich würde mir trotzdem, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, mal ein schönes Charakterdrama von ihm wünschen, weil er ist eigentlich kein schlechter Schauspieler. Das unterscheidet ihn von den Dwayne The Rock Johnsons da draußen. Er ist eigentlich schon versiert. Also er kann was rüberbringen, auch emotional.
Ja, ich fand ihn bei Cash Truck richtig gut.
Ja, zum Beispiel.
Also, da hat er auch Schauspielern dürfen. Da hat er auch tatsächlich viel Dialog gehabt und musste auch einen gewissen Schmerz seiner Figur rüberbringen, das habe ich geglaubt.
Aber der macht halt so einen auf Ryan Reynolds irgendwie. Er spielt nur noch sich selbst, weil er verdient halt damit wahrscheinlich das meiste Geld. Aber naja, gut, wenn der Mann älter wird und das Bein nicht mehr bis zum Roundhouse-Kick hochbekommt, vielleicht kriegen wir das dann, ne? Mal schauen.
Ja, gut, so einen zweiten Frühling, so einen Liam Neeson-Frühling kann man doch mal machen.
Ey, was hältst denn du von Die nackte Kanone-Remake mit Liam Neeson? Das kann doch nichts werden.
Ich bin mir halt überhaupt gar nicht sicher, weil ich finde das irgendwie so unsinnig, weil Nackte Kanone war ja auch so ein Produkt seiner Zeit und ist ja im Kern auch ein Spoof-Movie, was ja ganz viele zeitgenössische Sachen dann so auf die Schippe genommen hat.
Ja, ja.
Und mit was willst du das jetzt machen? Und wenn du es mit was Aktuellen machst, dann musst du es aber auch nicht Die nackte Kanone nennen. Also es hat dann damit gar nichts mehr zu tun. Also ich verstehe den Bezug einfach nicht.
Also ein paar geile Spoof-Movies mal wieder. Die können ja meinetwegen Scary Movie wieder beleben, weil es gibt ja immer Horrorfilme. Das funktioniert ja. Und da gab es ja auch richtig gute zwischendrin mal. Aber ich finde Die nackte Kanone, das ist halt auch so ein Film, wo ich mich immer schäme, wenn ich mich herzlich darüber kaputt lache, dass ich halt noch so klischeebeladene Gags geil finde. Aber es funktioniert halt. Und ich finde, unabhängig jetzt mal davon, Liam Neeson ist doch kein Typ mit Comedy-Timing, oder? Ich habe damals halt A-Team nicht gesehen oder so, aber ich traue ihm das nicht zu.
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also das kann, glaube ich, in jedem schlummern, von dem man es nicht erwartet. Aber lassen wir uns da mal überraschen, worauf das überhaupt hinausläuft. Mhm. Aber es ist ja nackte Kanone, natürlich ist das geiler Humor. Ich meine, mega. Was hat er da überhaupt im Rotlichtviertel gesucht? Sex, Frank? Nein, wir haben jetzt keine Zeit dafür.
Du, ich... Super. Ja, oh Gott. Lass uns aufhören. Ich denke schon wieder an die Szene mit der Queen. apropos, schlummert in Leuten, was man nicht glaubt, whatever, schlechteste Überleitung. Ich muss hier schnell weg, sonst verlieren wir uns. Ich habe Rentierbaby geschaut. Wow, was für ein thematischer Umschwung. Ich wollte aber noch mal ganz kurz meinen Senf dazu geben, weil ich auch weiß, dass die anderen beiden Nappel heute nicht da sind. Und du, guck die. Das ist die Kurzfassung.
Ich habe das sofort gedacht, als ich das bei den beiden gehört habe in der Folge, dachte ich mir, das klingt aber wirklich jetzt gut.
Das ist auch echt gut. Das wollte ich auch noch. Ich wollte es vor allem deswegen jetzt nochmal erzählen, weil ich das ganz faszinierend finde, weil also ich kenne keine Serie vor allem. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Film gäbe, der das schon mal so gezeigt hat, was so diese Täter-Opfer-Erzählung, was sich damit lockt, aber dann eigentlich so eine ganz andere, so eine ganz intime Charakterstudie ist. Und ich finde, dass Steven meinte ja in seiner Review, dass der Zuschauer manipuliert wird. Ich weiß jetzt nicht genau, auf was er da angespielt wird, weil ich fand genau das Gegenteil ist der Fall und das macht die Serie so großartig. Ich finde, dass du überhaupt nicht manipuliert wirst, sondern du bist halt die ganze Zeit halt Zeuge. Ich meine, die Serie hat ja einen Blickwinkel mit ihm, ne, der das auch alles erlebt hat und dann sich auch selbst spielt. Aber wir wären eher so Teil der Geschehnisse, ne? Also, als wären wir Teil seines Freundeskreises. Und ich finde es absolut interessant, wie man diese Handlungen der Menschen, die da drin, also der Stalkerin Martha und von ihm, wie man das nachvollziehen kann. Und auch, ich fand das auch super lehrreich. Also das war auch das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Also in einer dramaturgischen Form, jetzt nicht in einer Dokumentation oder sowas, wo ich dann, weiß ich nicht, wo ich so richtig nachvollziehen konnte, warum beide Parteien so handeln. Und da gibt es zum Beispiel, ich will überhaupt nicht spoilern, aber es gibt ja einen Moment, warum er dieses Stalking über sich ergehen lässt und dann, wenn man das irgendwann erfährt und er zu seiner Mentorenfigur zurückgeht, was so ein Konflikt in der Vergangenheit war, und du denkst dir die ganze Zeit so, jetzt wird es eine Conclusion geben, die Figur wird sich hier weiterentwickeln und nee, es ist einfach so wie im normalen Leben, es passiert einfach gar nichts. Also es ist einfach nicht so, dass man voller Inbrunst in so eine Situation reingeht und sagt, ich hau jetzt hier mal auf den Tisch und klär das alles und danach geht's mir besser. Es passiert einfach gar nichts, diese Paralyse. Und dann gibt's auch so einen Moment, wo er sich seinen Eltern outet. Ich sag auch gar nicht, worum es da geht. Und du hast die ganze Zeit diese stereotypischen Elternfiguren, die man halt auch aus anderen Erzählungen so kennt und die wie so ein Comic Relief wirken. Und dann gibt es dieses Outing und es passiert etwas total, also war für mich die emotionalste Szene der ganzen Serie sogar, weil das eben genau mit deinen Erwartungen spielt. Das hat eben nicht diese Sitcom-Dramaturgie oder diese True-Crime-Dramaturgie, sondern es ist halt so real. Aber trotzdem hat man für dieser Reaktion halt so Angst. Und egal, das schönste Kompliment, was man der Serie machen kann, ist, dass ich Bock habe, nochmal zu gucken. Einmal, weil die so kurzweilig war und obwohl die so heftig war, auch sehr, sehr unterhaltsam. Also die geht super schnell rum und das Geile ist, wenn du weißt, was in dieser Serie stattfindet und darauf habe ich Bock, nochmal den Anfang zu gucken, gerade die ersten drei Folgen, wo du die ganze Zeit eher noch so geprimed bist auf, das ist eine typische Stalker-Story-Dynamik, Opfer, irgendwann wird er zurückschlagen und sowas. Und wenn du das dann nochmal mit der Erkenntnis triffst, wenn du eigentlich weißt, was in dieser Serie passiert, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Perspektive. Also ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Es ist ein Must-See. Also es ist eine wirklich, ich habe auch mit Leuten tatsächlich gesprochen, die auch so eine Erfahrung schon gemacht haben, in so einer Art und Weise Übergriffigkeiten und sowas auch schon erfahren haben. Und die sagen, das ist eine großartige Serie, weil die dich in überhaupt gar keine Ecke drängt. Und überhaupt gar keinen Fingerzeig macht, sondern du bist sogar hin und her gerissen und du entdeckst so deine eigene Menschlichkeit. Also, weißt du, du hast diese Stalkerin, dann hast du wieder Mitleid mit ihr und das alles muss dich überhaupt nicht ausschließen. Die Serie lässt das zu, dass du alle diese Empfindungen gleichzeitig hast und auch diese Schamgefühle, die du für den Hauptdarsteller hast. Das ist wirklich ganz, ganz großartig geschrieben und ich bin der Meinung, das kann auch einfach, das ist auch deswegen so gut und so mutig, weil das jemand erlebt hat und damit so seine Katharsis durchlebt. Also es ist eine für mich Ausnahmeserie. Das Einzige, was ich doof fand, war, es gibt diesen Monolog, was Steven da gesagt hat, was so das Highlight für ihn war, wo er sich dann, ne, er ist ja Comedian und auf der Bühne dann so einen Monolog hält und das ist sehr mitreißend, ist auch wirklich eine gute Szene, aber danach ist irgendwie so Kapitelüberblendung und dann ist er plötzlich ganz, ganz erfolgreich als Comedian. Da dachte ich mir so, das geht mir jetzt plötzlich zu schnell. Jetzt will die Serie, setzt die Serie gerade zu viel voraus, dass ich das glaube, obwohl sie sich vorher so viel Zeit gelassen hat und so subtil war. Das war so ein bisschen das, was für mich nicht zum Meisterwerk macht, aber ansonsten, sorry, dass ich jetzt nochmal so viel gequasselt habe, aber es ist einfach wirklich eine gute Serie. Guck die dir an, wird dir gefallen.
Das werde ich machen und dann sprechen wir uns einfach wieder, wenn ich das getan habe.
Jetzt habe ich Angst.
Steven letzte Woche verschont und du schriebest mir, ja, warum hast denn du hier nicht von dem Film erzählt, den du geschaut hast? Hab doch gesehen, du hast den bewertet, passt doch voll rein. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe eben Steven verschont. Und dann dachte ich mir, ja, Vorsicht, was du dir wünschst, ich erzähl's jetzt einfach dir. Und
Rom-Com-Resistenz, mal gucken, wie lange das noch so der Fall ist.
Ich biete einfach mal an.
Mach mal.
Ich habe natürlich wieder eine Frühstücks-Rom-Com geschaut und da ich hier nicht auf offene Türen stoße, erzähle ich das selten hier im Podcast, aber da es ja aktuell ist und mit Anne Hathaway in der Hauptrolle relativ prominent besetzt, habe ich den Film gesehen, Als du mich sahst. Im Original The Idea of You. Wieder wunderbar übersetzt. Ich bin großartig begeistert. Und es ist, also standardmäßiger kann man sich es nicht vorstellen und so ist es auch. Es ist jetzt kein besonders sehenswerter Film. Es ist eine Standardstory, dass Anne Hathaway ist ja Mutter, verlassen, mittlerweile alleinerziehend und versucht ihr Leben so ein bisschen auf die Kette zu kriegen, hat sich nie so richtig davon erholt, von ihrer Trennung von ihrem Mann und da gibt's irgendwie dann eine Szene, da will sie sich so ein bisschen selbst finden, will irgendwie wandern gehen, aber daraus wird nichts, weil an dem Wochenende hat sie ihre Tochter ja zum Vater abgegeben, der ihrer Tochter Karten fürs Coachella-Festival gekauft hat. Wir wissen, das ist alles also bonsiges Ding. Und Vater kann nicht, macht mal wieder einen Rückzieher, weil irgendwie der Job wichtiger ist und dann gibt er ihr die Karten und sagt, ja, du wolltest zwar irgendwie so einen Selbstfindungstrip machen, jetzt fahr du aber mal deine Tochter zum Coachella-Festival und dann fahren die da hin und die Band, die Boyband, die als Kind total cool fand, da hat die auch noch VIP-Tickets, ja.
Darf ich raten? Sie verliebt sich in den Sänger wahrscheinlich, weil es ist platt und die Tochter nimmt die Mutter mit in den VIP-Raum oder Backstage und dann lernen die sich kennen und dann funkt es so, da gibt es diesen Magic Moment und dann landen die irgendwann in der Kiste und dann sagt die aber, ja, aber ich bin eigentlich viel zu alt für dich und dann kriegt das irgendwann die Tochter raus und dann gibt es einen Dramatic Climax und am Ende sitzen die aber trotzdem zu dritt am Tisch und sind eine moderne neue Patchwork-Family.
Gut, kommen wir zum nächsten Film.
Geil!
Ey, also im Prinzip bis auf kleine Details ist es genau das.
Schön.
So. Und ich verstehe, warum man das macht und sicherlich hat das auch eine gewisse Relevanz, dass man sich jetzt eben in solchen Filmen dann wieder mal mit dieser Altersfrage auseinandersetzt und ja, der Film spricht das halt auch ganz bewusst aus und so platt, wie es klingt, ist es aber ja auch so, ne? Jeder rümpft die Nase. Was will jetzt dieser junge Superstar-Typ mit einer, was weiß ich, Frau, die seine Mutter sein könnte? Und umgekehrt wäre es vollkommen okay. So,
ja,
okay. Das wird ein bisschen thematisiert in dem Film. So tickt auch wirklich die Gesellschaft, ist leider so. Aber mein Gott, kann man machen, ist jetzt vielleicht auch Anne Hathaway das schlechteste Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, die ist halt kann auch das so sein, dass, super scharf, dass die ne? Frau immer hübscher wird? Was ist denn da los, wenn ich mir so plötzlich Prinzessinnen-Zeiten angucke? Aber vielleicht werden die auch einfach ja. nur Elterberg. Und
aber deswegen, die ist ja, so alt ist sie ja auch gar nicht. Ne? Das muss man jetzt einfach auch mal dazu sagen, die ist gerade mal 42. Also es ist jetzt nicht so, dass du hier diesen übelst krassen Altersunterschied irgendwie hier breit
kriegst. Okay,
also es stimmt irgendwie so vorne und hinten nicht so richtig.
Ja.
Aber es hat eben alle Klischees, das Ding funktioniert wahrscheinlich und ist gerade auf Amazon Prime zu sehen und ja, man also, wird weiter solche Filme produzieren, ja nicht von ungefähr, schon alleine, damit ich irgendwas habe, wenn ich frühstücke, also alles gut.
Ich finde eigentlich am verwirrendsten die Namen, weil selbst wenn ich mir eine Watchlist erstellen würde und mir die Titel aufschreiben würde und dann Deutsch und Englisch nebeneinander, ich wüsste nicht, welcher Film was ist, die Thumbnails sehen gleich aus, die Schauspieler sehen gleich aus. Und dann The Idea of Being You klingt wie der eine Film mit Sidney Sweeney, der letztens da war, aber also verstehst du, ich komm,
es ist. Ja, der heißt Anyone But You.
Ja, ist total verwirrend.
Im Deutschen auch wieder anders, wo die Lüge hinfällt.
Mach weiter.
Das Coole ist ja, du blickst ja auch nicht durch, aber meine reizende Sofabegleitung, die liebe Nane, die macht auch immer, wenn ich gerade nicht einen Film ausgesucht habe fürs Frühstück, wenn ich irgendwie noch in der Küche bin oder so, haben wir den gesehen? Ja. Also die blickt halt auch immer durch.
Also, ich denke doch. Also es klang gerade so, als wäre sie so ein wandelndes Rom-Com-Register.
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Sie macht auch immer, sie scrollt so durch und fragt mich dann, haben wir den gesehen? Und ich sage, ja, haben wir.
Oh, schön.
Das ist schon gut. Ah, ja, aber also man kann das wirklich nicht auseinanderhalten.
Das müssen wir, am Wochenende mal nachstellen. Ich möchte live dabei sein, wenn wir zusammen frühstücken und Nane was raussucht.
Geil.
Kriegen wir hin.
Ja, mal gucken, wie wir das so hinkriegen und ob wir das Frühstück drin behalten können dann. Müssen wir mal schauen. Ich biete aber einfach mal an, weil tatsächlich von den zahlreichen Frühstücks-Romcoms, die ich geschaut habe, auch in der größten Stressphase, weil das nichts macht das Hirn besser aus als das, habe ich ja einiges gesehen und ich habe jetzt mal noch drei weitere kurz ganz mitgebracht, wo ich dir kurz einen Plot sage, die besser sind als der.
Okay.
Die sind alle drei besser als der, sind aber auch alle drei nicht großartig.
Okay, bin bereit.
Muss man dazu sagen. Pass auf, ich hab für dich sozusagen der Teufel trägt H&M, ja, so ein bisschen, weil die Story ist ähnlich wie der Teufel trägt Prada. Auch Anne Hathaway, wir haben die perfekte Brücke gerade geschlagen. Teufel trägt Prada, wie stehst du zu dem Film? Hast du ihn gesehen? Findest du ihn gut?
Nee, hab ich nie gesehen, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Okay, ehrlich gesagt, großartig.
Ist ein guter Film?
Hammerfilm, liebe den.
Ja, du magst ja so Modefilme, ne? Also ich kann damit nichts anfangen.
Auch,
ne?
Auch mag ich wirklich gerne, aber auch Meryl Streep ist wahnsinnig gut in dem Film. Ja. Also die ist der Hammer. Und Anne Hathaway ist halt die Hauptfigur, die ist einfach sympathisch. Stanley Tucci spielt mit, da kann man eh nie was falsch machen. Und die Story bei Teufel trägt Prada ist ja, dass sie eigentlich Journalistin ist und sich dann einfach bei einem Modehaus ja bewirbt, um da einen Job zu haben, um dann sich für einen höheren Job bewerben zu können. Und sie hat mit Mode gar nichts am Hut und wird dann in diese Modewelt so reingezogen und ihr ist es dann irgendwann wichtig und so weiter und so fort, bla bla. Die Leute, die den Film kennen, die werden das wissen. Und der Film, den ich jetzt habe, der heißt First Class, kann man auch auf Prime gucken, der ist so ähnlich. Der hat so einen ähnlichen Vibe. Da geht es halt um auch eine junge Frau, die arbeitet bei einem sehr namhaften, international agierenden Auktionshaus. Also so, die so Kunst Sammlungen quasi einkaufen und dann bei großen Auktionen für Millionen von Dollar irgendwie verticken und das auch für namhafte Kunden weltweit machen. Und da ist sie auch so ein kleines Licht und wird dann ausgewählt mit zwei Kolleginnen und ihrer Chefin, die gespielt wird von Marisa Tomei. Die mag man eigentlich auch ganz gerne. Ja. Die ist cool und die ist in dem Film auch super cool. Das ist die taffe Chefin und die muss sich ja auch bei ihr behaupten und so. Und dann bahnt sich da auch was mit dem Kunden zufällig an und so weiter und so fort. Ja. Den fand ich charmant. Der war ähnlich cool, wirkt natürlich ein bisschen wie ein Abziehbild von der Teufel trägt Prada. Trotzdem ganz vernünftig, kann man machen. Dann habe ich dir mitgebracht, Hellhörig, der Film, ist was ziemlich Neues gerade rausgekommen auf Netflix. Eine spanische Rom-Com heißt Wand an Wand.
Oh Gott.
Handelt quasi von einer jungen Frau, die zieht in eine Wohnung im Dachgeschoss. Und das Problem ist, sie teilt sich eine Wand in der Wohnung mit der Nebenwohnung im Nebenhaus. Und diese Wand ist quasi aus Gips. Das heißt, du hörst jedes kleinste Geräusch des Nebenraumes.
Oh, ich hätte so einen geilen Plot jetzt für eine geile Komödie, aber es wird wahrscheinlich nicht so sein, wie ich mir das jetzt vorstelle.
Vermutlich nicht. Der Film ist von der Story her super stumpf und mega unlogisch. Also, weiß nicht, die macht einen Kühlschrank auf und das hört der Nachbar dann übelst laut und fühlt sich dadurch gestört. Andere Geräusche hört er dann nicht. Also das macht alles keinen Sinn. Was aber an dem Film wirklich cool ist, er sieht fantastisch aus. Netflix-Produktion sieht richtig geil aus, geile Kameraperspektiven. Du hast dann immer so Bird-Eye-Shots von oben zwischen den zwei Wohnungen, wie die dann so Wand an Wand liegen. Du hast dann quasi rechts die eine Wohnung, links die andere und wie die dann so interagieren. Und die beiden Wohnungen sind auch vom Interior-Design total cool gegensätzlich eingerichtet. Der Typ, der dort wohnt, der hat so, das ist alles so Industrial-Style mit Mauerwerk, alles dunkel und so. Und bei ihr ist alles so quietschbunt. Ist irgendwie geil, habe ich ja letzte Woche schon erzählt in meiner Folge mit Steven, dass ich natürlich durch Umzug gerade so ein bisschen sehr sensibilisiert bin auf Innenarchitektur und sowas und so Farben und so Einrichtungen halt so ein bisschen anders wahrnehme. Und das fand ich in dem Film irgendwie ziemlich cool. Was natürlich voll unlogisch ist, der Typ, der dort wohnt, der soll so ein Außenseiter-Eremit sein, der 3 Jahre nicht seine Wohnung verlassen hat, sieht aber halt einfach aus wie ein Model. Und ist shaped as fuck. Warum auch immer.
Der hat einfach 3 Jahre trainiert, ja?
Absolut.
Im Homeoffice schön.
Du siehst ihn zwar nie trainieren, aber ist egal. Der, wie gesagt, storymäßig stumpf, Alter, mittelmäßig gespielt, aber sieht geil aus und hat ein wahnsinnig cooles Sounddesign. Weil sie ist Pianistin und er macht so Sachen mit, er entwickelt so physische Spiele, so, die so komische Sachen machen und so. Und er macht auch so Effektmaschinen hat er. Der fehlt eigentlich nur noch, dass er diese Nightmare-Maschine hat. Das wäre eigentlich so der Hammer gewesen in dem Film.
Das wirkt aber das so, als hätten so da ganz viele unterschiedliche Leute zusammen irgendwie sich getroffen und einfach gesagt, ja, wir haben jetzt das Geld von Netflix, die wollen eine Rom-Com, wir müssen jetzt einfach eine Rom-Com machen. Ich wollte aber
tatsächlich fühlt sich's genauso an.
Und der Kameramann, ich habe alles für einen Sci-Fi-Epos vorbereitet. Ja, egal. Na gut, dann machen wir den halt geil. Ja.
Also von daher Augenschmaus und Ohrenschmaus, aber storymäßig, naja, ist ein bisschen unterfordern. Ein Film, der tatsächlich ganz gut ist, ist eigentlich nicht so eine richtige Rom-Com, ist eigentlich eher so ein bisschen Coming-of-Age-Comedy-Drama, heißt Carrie Pilby, kann man auf Netflix schauen. In der Hauptrolle eine leicht autistische, sehr intelligente junge Frau, die alleine lebt, ein bisschen soziophob ist und ihr Leben nicht so ganz auf die Kette kriegt. Ihr Vater ist relativ wohlhabend, lebt aber in London. Sie in, ich glaube, es ist New York, aber setze hier irgendeine amerikanische Großstadt ein, ist egal. Und sie hat eben Probleme, Anschluss zu finden. Sie arbeitet nur nachts in irgendein Bürogebäude und sowas. Also es geht so ein bisschen darum, dass sie ihr Leben auf die Kette kriegen muss. Und sie hat einen Psychiater gespielt von Nathan Lane, den liebe ich ja. Mega geiler Typ. Weiß ich nicht, ob du den kennst. Spielt eine Hauptrolle in einer meiner Lieblings-90er-Komödien, The Birdcage. Da spielt er mit. Der spielt auch bei Modern Family Pepper.
Oh, das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Ja,
ja, ja. Und der spielt ihren Psychiater, der ihr dann so einen 5-Punkte-Plan aufs Auge drückt, damit sie mal ein bisschen versucht, aus sich rauszukommen, Kontakte zu knüpfen und so. Eine ihrer ersten besorgt ihr ein Haustier und was macht sie? Kauft sich einen Goldfisch halt so und muss sich dann um den Goldfisch so kümmern. Der ist gar nicht schlecht. Der ist gut gemacht, der ist gut gespielt. Die Hauptrolle ist sehr charismatisch. Das ist auch nicht so ultra autistisch, was sie so spielt, sondern es ist halt hauptsächlich, äußert sich das so in dieser nicht gesellschaftsfähigen Art von ihr. Aber trotzdem ist es sympathisch, es guckt sich gut weg, es hat gute ernste Untertöne und eine gute Message. Das kann man machen. Hat zwar auch relativ standardmäßige Verläufe im Film so und natürlich ist eine Liebesgeschichte mit drin, aber der ist stabil. Heißt Carrie Pilby, habe ich hier umgeschrieben mit Aspergers Goldfisch. Naja, das daher kommt das. Naja. Also boah, das sind drei Filme, die würde ich dir mal anbieten, sind alle besser als du mich sahst.
Ja, also okay. Also das Problem ist immer, weil wir gucken ja diese Rom-Coms nie. Du erzählst uns immer davon und weil man die nicht schaut, gibt es ja gar keine Conclusion. So, und ich höre mir das an und ich habe einfach wirklich das Gefühl, ich habe ein absolutes Déjà-vu. Also bis auf das Ding mit der Wand, das war neu, habe ich alles schon mal irgendwie gehört, hast du ja alles schon mal erzählt. Wahrscheinlich hast du es auch schon mal. Aber ja gut, das ist dann wahrscheinlich, wenn das Drehbuch von der KI geschrieben werden kann. Einfach so. Ist ja nicht so schlimm. Ich finde es ja schön, dass du hier mal deinen Rom-Com-Blog abgeladen hast, ja?
Siehste. Ja, konnte das jetzt mal abbauen, diesen Druck in mir, ja.
Das ist doch schön. Ja, ich finde das auch tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich gucke das zwar nicht gern, das Genre, aber ich habe nicht ganz so einen Hass wie unser lieber Mo zum Beispiel. Der ist ja so ein richtiger so ein Kitsch-Hasser, ne? Und ich mag Kitsch schon durchaus mal.
Eine Rom-Com, die ich über alles liebe, die findet er halt auch cool.
Was denn?
Nämlich, wie heißt der im Original? Music and Lyrics by heißt der im Original. Und ist im Deutschen, wie heißt der? Das ist mit Hugh Grant und Drew Barrymore. Ein Song für dich.
Ich wollte gerade pitchen, ein Song zum Verlieben. Wirklich, ohne Scheiß. Aber ist ja fast, wäre es ja fast gewesen.
Ein Song für dich.
So, kurz mal die Stimme Gottes hier. Da hat der Berg ein bisschen was vergessen. Der Song heißt nämlich Mitten ins Herz. Ein Song für dich.
Ein Song für dich? Gibt's da nicht auch einen Film mit Mark Ruffalo und Keira Knightley, der auch irgendwie heißt Ein Song?
mit irgendwas? If a song can save your life.
Alter, das, wie kannst denn du das wissen? Warum weiß ich das? Ich muss
zum nächsten, gesehen habe.
Zum nächsten Film. Sorry, ich mache einen leicht thematischen Umschwung. Ich habe einen,
oh,
einen, ja, deutschen Horrorfilm, experimental slash irgendwas Film, der sehr an Lars von Trier vom Style erinnert. Deswegen habe ich das auch Lars von hier genannt, diesen nächsten Eintrag. Wird dir gefallen, wie der Film heißt alleine? Hinter den Augen die Dämmerung. Oder auch Dawn Breaks Behind the Eyes. Ja, das finde ich, das ist doch schon mal schön poetisch, ne? Da ist man interessiert. Das
reiht sich so in die Reihe mit der Geschmack von Rost und Knochen.
Ja, genau, ja. Oder hier Porträt einer jungen Frau in Flammen, ne?
Ah,
toll, toll. Einfach, da klingst du direkt klüger, wenn du bloß den Film aussprichst. Hier ist es so, das ist eine der längsten Hausaufgaben, die ich mit mir rumgeschleppt habe. Tatsächlich handelt es sich nämlich um ein Blu-ray-Mediabook, was mir überreicht wurde bei einem Konzert letztes Jahr in Hamburg von Mitgliedern unseres Discord-Servers, und zwar von, wie soll das anders sein, Luisa und Martin. Die haben einfach gedacht, ja, was schenkst du dem Nappel, der mag ja nur Filme, schenken wir ihm einen Film. Und die haben mir einen Film geschenkt, den ich wirklich nicht kannte, und haben aber gleichzeitig auch so die schlechteste Werbung dafür gemacht. Ey, der ist total verstörend und oh, du wirst mega, mega komisch, mega weird, hab nichts verstanden. Ich so, ja geil, dann habe ich jetzt direkt richtig Bock drauf. Ich habe ja Bock auf sowas, aber auf der anderen Seite, weil du schon weißt, dass dich so ein Bo is Afraid erwartet, ne, weißt ja selber, wie man dann immer um den herumtänzeln muss, ne? Und gerade wenn er dann noch aus Deutschland ist. So, jetzt habe ich den beiden versprochen, dass ich das jetzt mal nachhole, und so ist es jetzt geschehen. Und ich muss sagen, ihr habt mir ein tolles Geschenk bereitet. Es ist vor allem für einen deutschen Genrefilm ein echt nennenswerter Beitrag. Also gerade wenn man deutscher Genrefilm, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist hier ein Experimentalfilm, würde ich sogar sagen, aus dem Jahr 2021, also schon ein paar Jährchen her. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es den überhaupt gibt. Hat vor allem hier in Deutschland auch nämlich niemand interessiert. Hat aber international tatsächlich echt ein paar Festivalpreise gewonnen. Na, ist ja so, die Deutschen, in Deutschland wird sowas ja leider weder gefördert noch irgendwie honoriert, was ich sehr, sehr schade finde. Und ja, ich finde, die meisten Punkte sammelt der Streifen vor allem wegen, und das könnte dir wiederum gefallen, einer richtig guten Inszenierung seiner Location. Also es ist eigentlich ein Kammerspiel, spielt in einem Schloss, und das wird sehr, sehr toll in Szene gesetzt, dieses Schloss. Und einfach wegen den Bildern, die der Film generiert. Also ein großes Lob hier an Kameramann Lukas Deugner und das Szenenbild und die Ausstattung. Das ist exzellent, wirklich. Das sind Bilder für die Wand. Kannst du dir wirklich an die Wand hängen, und du hast auch genug Zeit, die Bilder zu screenshotten, denn die Bilder stehen sehr lange. Es ist ein sehr, sehr gemächlicher Film. Der erinnert wirklich an, also der möchte so ein Flair der 60er, 70er Jahre Italo-Horrorfilme, die sehr schlechtes Schauspiel auch hatten und teilweise auch ein bisschen versucht haben, die amerikanischen Vorbilder zu kopieren und dadurch ein bisschen unbeholfen wirken. Dadurch kaschiert er natürlich auch durch diese Machart sein nicht wirklich vorhandenes Budget, muss man sagen. Also wer hier einen geradlinigen Haunted House Horrorfilm erwartet, der wird auf jeden Fall enttäuscht. Ich habe aber letztens auch The Nun 2 gesehen und ich habe auch Saw X gesehen, und ich gucke die ganzen Filme hier, aber ich bringe die schon gar nicht mehr mit, weil die sind genauso, wie man sich das erwartet. Da ist halt Durchschnittshorrorkost mit Jumpscares. Den hier bespreche ich gerne, weil der ist nämlich, also ich würde ihn beschreiben als eine Mischung aus so Suspiria, dem Remake, Mandy, also generell so von den Farben und von der Stilistik her, und Antichrist. Aber eben das alles ein paar Level runter. Doch aus Deutschland, musst du dir vorstellen, und dann hast du diesen Film, kannst du dir gut vorstellen. Und also mir hat der wirklich in dem Sinne gut gefallen. Das Problem an dem Film ist, es gibt eine Handlung. Und zwar hast du da so ein Ehepaar, was ein bisschen zerstritten ist. Das merkt man, die fahren mitten in der Nacht zu diesem Schloss. Die Frau hat dieses Schloss geerbt von irgendeinem Verwandten. Und natürlich fällt dir nichts Besseres ein, das mitten in der Nacht zu inspizieren.
Ja, denkst du das nicht meistens? Da immer, wenn du deine Immobilien erbst, dass du da mal nachts hinfahren musst?
Absolut. Schön, altes Spukschloss rein. Der Typ geht in den Keller, sieht komische Sachen, sie sieht komische Sachen im Spiegel. Ist alles so ein bisschen paranormal. Und dann verschwindet findet natürlich seinen Autoschlüssel und hey, die sind gezwungen, in dem Haus zu bleiben und dann passieren weirde Sachen. Und da dachte ich schon so, okay, ja, ich weiß, was jetzt passiert. Aber nee, vergiss es. Es gibt dann eine Parallelhandlung von einem Filmteam, was in diesem Schloss einen Film dreht und gerade den letzten Drehtag feiert. Und dann, du weißt erstmal nicht, wie hat das jetzt was miteinander zu tun? Das verrate ich hier natürlich auch nicht. Also auf jeden Fall eine falsche Fährte, die ich so nicht habe kommen sehen. Und da war ich dann schon doch sehr aufgrund der Originalität dann doch überrascht. Also ich habe eher gedacht, das wird ein sehr, sehr stringenter Horrorfilm, ist aber eigentlich eher ein Metafilm. Am Ende zerfasert der Film komplett. Also der will dann super Meta sein und der will dann auch ganz viel Symbolik noch mit reinbringen. Das geht mal gut, wie in dem Fall von einer Katze, die ganze Zeit so eine süße schwarze Katze, die durchs Bild läuft und auch immer in so einem Miniaturschloss, also in so einer Miniaturversion von diesem Schloss vorbei. Das ist dann immer, wenn du das irgendwann durchschaut, das ist ein Foreshadowing, was gleich passieren könnte. Aber insgesamt, wie gesagt, der Film am Ende überhebt sich dann meines Erachtens ein bisschen. Aber das ist trotzdem, wie gesagt, dafür, dass es aus Deutschland ist und dass wir hier sowas viel zu wenig haben, möchte ich das loben. Der Film ist von Kevin Kopaka. Ich habe den null auf dem Schirm, keine Ahnung. Sein letzter Spielfilm heißt Hager von 2020. Sagt mir nichts. Vielleicht, Mo, kannst du ihn mal einladen. Vielleicht macht der Kevin ja bald wieder was. Es ist ein kurzer Film, geht 75 Minuten nur, man verpasst also auch nichts. Aber man muss auch sagen, wie gesagt, man muss Fan von so 70s-Genre-Filmen sein. Also der ist auch echt brutal, also und zwar auf eine trashige Art und Weise. Also hier wird auch kurzerhand eine Figur dem Gemächt entmächtigt, sag ich mal. Also da muss man sich auf schon ein paar weirde Close-Ups gefasst machen. Aber wie gesagt, vor allem visuell eine sehr interessante Mischung aus Horror und Fantasy, würde ich sogar ein bisschen sagen. Der Kevin Kopaka schafft es, echt tolle Bilderwelten zu kreieren und hat auch der hat über Talent. Das siehst du, den hättest du auch locker in das Cabinet of Curiosities schicken können und da hätte der auch einen schönen Beitrag geleistet, wenn du ihm ein bisschen mehr Budget gegeben hättest. Aber an sich ist der Film ist nicht auf dem Niveau wie die Form, die er hat. Ne? Da muss man rechnen, aber insgesamt war ich doch sehr zufrieden. Ist ein sehr schönes Geschenk gewesen. Vielen, vielen Dank.
Klingt auf jeden Fall schon mal machbar, zumindest eben originell.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe jetzt parallel den Trailer geschaut und muss sagen, der sieht ja halt so überhaupt gar nicht deutsch aus.
Der wirkt auch überhaupt nicht.
Also ich finde, wenn du die Bilder siehst
und so. Das einzig Deutsche an dem Film ist das Schauspiel, was mir halt nicht gut gefällt, weil die versuchen halt, ne, in der Zeit, wo dieser Film angesiedelt sein soll, war das Schauspiel halt schlecht. Die Leute haben nicht overacten können und waren halt sehr schlecht in solcher Art Horrorfilm, weil es dieses Genre ja noch gar nicht gab. Und das wird versucht, so ein bisschen nachzumachen. Und ich finde, das ist halt dann zu deutsch. Also die spielen das zu ernst. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Da merkst du es dann halt am ehesten. Aber wie gesagt, die Bilder. Vielleicht der gleiche Typ, der den Wandfilm da gemacht hat. Keine Ahnung.
Ich wage es jetzt einfach mal zu bezweifeln.
Interior Design Experte, genau.
Ja, unbedingt. Ich hab endlich mal wieder so eine richtige Gurke der Woche mit.
Geil.
Also ich kann jetzt wirklich hier den Rantzone-Jingle abfahren, denn ich habe wirklich so eine richtige Gurke gesehen.
Oh, here we go.
Das ist die Rantzone. Ja, das Hohn. Schalt dich an, Sohn. Das ist die Rantzone. Ja, das Hohn.
Meine Hoffnung war, dass ich am Montag wieder schön in die Sneak gehe und da kommt mal was Gutes und da habe ich hier irgendwie was intensiv zu besprechen. Intensiv zu besprechen, ja, aber nicht, weil es gut ist, sondern weil es wirklich Rotze war und ich mich frage, warum machst du so einen Film? Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Der hat keine Ahnung, was er sein will. Er macht das, was er immer mal ist, irgendwie auch nicht gut und ich verstehe nicht, was das soll. Der Film heißt Das Zimmer der Wunder.
Mhm.
Ein französisches Drama. Und er fängt an und du denkst sofort, komm. Weil die Schauspieler auch einfach kein Charisma haben. Es geht um die alleinerziehende Mutter Thelma. Die hat einen, glaube ich, 14-jährigen Sohn. Zwölf. Der ist so ein ganz normaler Teenager jetzt, oder kommt jetzt ins Teenageralter, eben fährt gerne Skateboard, hat natürlich ein bisschen damit zu kämpfen, dass er seinen Vater nie kennengelernt hat und auch nicht weiß, wer das ist. Und malt gerne, der hat so ein Sketchbook, wo er immer so Zeichnungen reinmacht und wie gesagt, fährt voll auf Skateboard fahren ab, da er Sport machen soll und sich ein bisschen betätigen soll, hat seine Mutter ihn auch beim Fußball angemeldet, das hasst er wie die Pest, muss er aber immer hin, weil sie es schon bezahlt hat, sie hat auch ganz schön mit dem Geld zu knaupeln, macht irgendwie so eine Art Logistikjob nebenbei, also auch in Schichten, auch alles schwierig, hat nicht so viel Zeit, sich um ihren Sohn zu kümmern und wie gesagt, aufgrund des fehlenden Geldes kann sie ihm auch nichts bieten. Und das plätschert alles am Anfang so vor sich hin und du fragst dich, naja, wie, was ist jetzt das Ding, wo ist dieses Zimmer, was ist das für ein Wunder, was soll das? So, und dann irgendwann mal nach so gefühlt einer halben Stunde, wahrscheinlich sind es so 15 bis 20 Minuten, kommt so eine Szene, wo sie halt irgendwie Richtung Fußballtraining gehen, sie telefonieren muss, weil auf Arbeit wieder irgendwas nicht funktioniert hat und dann fährt er, während sie telefoniert und unaufmerksam ist, mit dem Skateboard los, wird von einem Auto angefahren und wird so schwer verletzt, dass er ins künstliche Koma versetzt wird.
Mhm.
So, dann denkst du dir, okay, das ist jetzt also so ein Film. Ja? Mutter ist verzweifelt, weil Sohn im Krankenhaus liegt, im Koma und vielleicht ist das die Chance, dass Mutter ihr Leben auf die Reihe kriegt, keine Ahnung. So, und dann wacht er halt einfach nicht auf, dann siehst du die so ein bisschen im Krankenhaus und so Themen und dann einmal zu Hause findet sie dieses Notizbuch von dem und er hat halt so ganz viele Zeichnungen da drin und immer wieder zwischen den Zeichnungen so kleine Bucketlist-Sachen, ne? Sachen, die er in seinem Leben erleben möchte oder die ihm passieren sollen oder was auch immer und das eine ist was ganz Profanes, irgendwie hat er sich mit so einer Schulfreundin gestritten und hat halt aufgeschrieben, er will sich bei ihr entschuldigen. So, und die kommt halt immer nach Hause, um die Schulaufgaben in seiner Abwesenheit abzugeben, dass er die irgendwann, wenn er mal erwacht, wieder machen kann und den Stoff nachholen kann. Und das ist die und dann entschuldigt die sich für ihren Sohn bei ihr.
Mhm.
Und als sie dann am Krankenbett neben ihm wieder ist, ihn besucht und der da halt so im Koma liegt, erzählt sie ihm das, dass sie sich jetzt für ihn entschuldigt hat und dann läuft ihm eine Träne die Wange runter. Und dann denkt die Mutter, oh, wenn ich jetzt die ganzen Sachen mache, die da in diesem Notizbuch stehen, dann wacht er vielleicht aus dem Koma wieder auf.
Ui.
Ist das übel?
Das Globoli-Buch.
Ist das übel? Ja. Oh, ist das eine Scheiße. Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen, weil auch die Ärztin ihm halt einfach erzählt, ja, ich kann hier, da ist er die ganze Zeit so an so einem EKG und so ein Scan und Kram. So, ich kann hier nichts sehen. Das ist reiner Zufall gewesen. Das hat keine medizinische Relevanz. Aber in ihrer Verzweiflung macht sie es natürlich dann doch. Und dann gucken wir so einer, keine Ahnung, Mit-40erin dabei zu, wie die irgendwelche Sachen macht, die ein 12-Jähriger sich in ein Notizbuch geschrieben hat. Und das ist halt dann so konfus. Also das sind halt einfach so völlig random Sachen. Und
mach mal ein Beispiel. Für mich klingt das gerade total trashig.
Das Beispiel kommt ja jetzt, weil auf einmal wird es ein komplett anderer Film. Weil er schreibt in seinem Tagebuch, ja, ich möchte auf meinem Skateboard ein Autogramm von KGI. Und ich so, wer ist KGI? Ich kenne KGI nicht. Und dann findet sie das auch nicht raus, auch nicht im Internet und Kram und denkt, das ist ein Skateboarder und ist es aber nicht. Und dann geht sie dorthin, wo ihr Sohn immer skaten war und dann findet sie die anderen Jungs, mit denen er immer dort unterwegs war und die mochten den alle total gerne und freuen sich und die sagen, nee, das ist ein Manga-Zeichner aus Japan, aber den brauchen sie gar nicht suchen, der ist super menschenscheu und der zeigt sich nie der Öffentlichkeit. Und dann irgendwie so eine gefühlte Minute später siehst du sie, wie sie ohne Geld, wie auch immer, mit 5 überzogenen Kreditkarten auf einmal in Tokio steht, auf der Shibuya-Kreuzung und dann anfängt diesen und kann kein Englisch, Japanisch erst recht nicht, ist ganz klar, und dann versucht diesen Typen zu finden.
Und den trifft die in so einem Sushi-Laden dann oder was passiert dann?
Na, so ähnlich.
Ja.
Aber das ist halt total bescheuert, weil du denkst dir dann, okay, was ist denn das jetzt für ein Film? Also erst war es irgendwie ein Drama, jetzt Vater, Tochter, Sohn und Mutter, Sohn und jetzt ist sie in Japan? Und jetzt spielt er ab jetzt in Japan oder was ist das? Und dann ist das irgendwann wieder vorbei und sie ist wieder in Frankreich und macht was völlig anderes. Und irgendwann ist sie in Portugal und macht dann mit so einer komischen Yoga-Tusse irgendwelche Atemübungen, um im Wasser mit Walen schwimmen zu können. Es ist alles total dumm. Und dann kommt ja noch diese typische Geschichte dazu, weil der Junge natürlich auf seiner Liste hat, dass er seinen echten Vater kennenlernen möchte. Und dann sucht sie natürlich diesen Typen, der sie vor 12 Jahren mal geschwängert hat. Also es ist wirklich so absurd, so scheiße. Du kannst es dir nicht ausmalen. Ich kann nur ein was noch dazu sagen. Es ist schlecht, aber es ist nicht ganz so schlecht wie Himmelskind. Ich weiß nicht, über den Film habe ich schon mal im Podcast gesprochen. Einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe, mit Jennifer Garner. Ganz, ganz furchtbar. Kam auch mal in der Sneak. Ich glaube, da war ich mit Steven. Ich glaube schon. Steven weiß, wovon ich rede.
Himmelskind.
Fürchterlicher Film gewesen. Aber ganz so schlimm war er nicht. Aber trotzdem ist Das Zimmer der Wunder wirklich schlecht. Der Titel ist auch so dumm. Das Ende ist so bescheuert. Niemand weiß in diesem Film, was er eigentlich für einen Film drehen wollte. Das ist so frustrierend auch irgendwo, weil du dich auf nichts einstellen kannst.
Boah, ey, Alter.
Ich verstehe es nicht.
Ich habe gerade das Plakat von Himmelskind gegoogelt. Ich habe noch nie so viel Gelb gesehen auf einem Punkt. Also furchtbar. Also darf ich mir was wünschen, Berg? Nachdem du mich heute wirklich zuscheißt. Ich wünsche mir bitte, dass wir jetzt eine Spoilerwarnung rausgehen. Ich möchte wissen, wie dieser Film endet, weil ich werde ihn nie gucken. Ich möchte das jetzt wissen.
Okay. Spoiler-Alarm jetzt an der Stelle.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält sie jetzt die Ohren zu.
Also, ich habe es gar nicht so richtig verstanden, weil ich dann schon so hirngefickt war, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was geht denn jetzt ab. Es gibt dann eine Szene, wie sie unterwegs ist bei dem Typen, also der Vater ist, und der ist Pilot auf irgendeiner schottischen kleinen Insel, wo man nur mit einem Helikopter hinkommt, und den besucht sie dort, und der hat sie auch dann, der sagt dann, ja, komm doch ruhig her und sowas, und die treffen sich, und dann erst dort, als die auf der Insel landen, sieht sie, dass dessen jetzige Frau gerade schwanger ist. Und dann macht sie natürlich den Rückzieher und flüchtet aus dessen Haus. Und dann denkst du dir, ja, wo willst denn du hin? Das ist nur mit einem Helikopter erreichbar. Wo möchtest du? Willst du schwimmen oder was? Und dann ist sie aber auf irgendeinem Fischkutter. Und während sie auf dem Fischkutter ist, kriegt sie einen Anruf, dass wo angeblich der Sohn gerade aus dem Koma aufwacht. Sie geht aber nicht ans Telefon und kommt dann in das... schreibt, während sie noch auf dem Frischkutter ist, schreibt sie einen Brief an ihr eigenes Ich in 10 Jahren und schreibt, was alles passiert ist. Und in diesem, was alles passiert ist, ist natürlich ihr Sohn aufgewacht aus dem Koma. Und dann siehst du eben die Szene, wie sie ins Krankenhaus kommt, in das Zimmer geht, und dann ist der Sohn wirklich wach, hat aber Amnesie und erkennt sie nicht mehr. Also, ich hab mich, dann fragst du dich, was soll das jetzt eigentlich? Und dann wird das alles nochmal so kryptisch, und dann wird der Bildschirm weiß, und dann hat das irgendwie so einen Anschein, wie als wäre das gar nicht passiert, weil sie das nur aufgeschrieben hat in ihr komisches Tagebuch. Und dann weißt du nicht, was ist denn jetzt wirklich passiert? Ist der jetzt wirklich aufgewacht? Ist der nicht aufgewacht? Hat sie das sich nur gewünscht? Aber was soll die Amnesie dann auf einmal? Keine Ahnung. Also das ist dann so, als hätten sie nochmal irgendwie einen neuen Film aufmachen wollen. Und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gerafft.
Ich bereue auch so ein bisschen, dass ich gefragt habe, weil jetzt, ich habe so viel Fragezeichen im Kopf. Wahnsinn.
Ja, schade, mussten wir gucken.
Ja, vielleicht tue ich das, aber das ist auch wieder so ein, wie heißt der?
Das Zimmer der Wunder.
Das Zimmer der Wunder. Und zack, vergessen. Wie heißt der? Egal. Ich mache weiter. Pass auf. Das ist ein wilder Genre-Mix, muss ich sagen. Und zwar Frage erstmal, Werk, was ist das nächste große Ding in Hollywood? Ja, Comic-Verfilmungen sind ja jetzt out. Was ist jetzt angesagt?
Remakes. Zweite Teile von Sachen, die es schon mal gab und wo keiner einen zweiten Teil wollte.
Gut, ja, die gab es aber auch schon immer, musst du fairerweise sagen. Aber ich meine, was wären so ein Pendant zum Comic-Film? Vielleicht ein anderes?
Kinderbuchverfilmung.
Nenn mir eine.
Keine Ahnung, weiß ich doch nicht.
Ach, geil, ja, wie Sand am Meer. Nein, okay, ich dachte, du kommst selbst drauf auf Produktfilme.
Stimmt.
Haben wir ja gerade sehr, sehr viel, im Gegensatz vor allem zu früher an der Dichte. Ne? Wir hatten
Air. Beanie Bubble.
Genau, Beanie Bubble, genau. Blackberry habe ich noch nicht gesehen, soll auch ganz gut sein. Tetris hatten wir noch. The Founder, der ist allerdings ein bisschen seiner Zeit voraus gewesen, aber der fällt mir immer ein, weil ich den sehr gut fand. Barbie natürlich letztes Jahr. Und Netflix hat jetzt auch wieder...
Warum fandest du wohl The Founder gut? Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum.
Na, wegen Mecken? Nee, hä? Wegen Michael Keaton? Ja,
Michael Keaton, natürlich.
Ja. Ist auch eine mega interessante Geschichte, muss man auch sagen. Und das steht und fällt ja immer so ein bisschen damit. Und jetzt stell dir mal so einen Produktfilm vor, der überhaupt gar keine interessante Geschichte erzählt und der diesen ganzen Kram richtig schön aufs Korn nimmt, diese ganze Flut an Produktfilmen. Und da haben wir den neuen Film von auf Netflix, die Komödie Unfrosted. Die handelt nämlich vom Wettstreit zwischen, kannte ich gar nicht, Post, ist eine amerikanische Cerealienunternehmen, großes, und Kellogg's, das kennen wir wiederum. Dann weißt du auch, wer diesen Wettstreit zumindest weltweit gewonnen hat. Und genauer gesagt geht es um eine Episode in diesem Unternehmenskampf 1964, als es um die Erfindung des sogenannten Pop-Arts ging. Kennst du das Ding?
Sag mal, kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen.
Das ist in Europa nicht so verbreitet. Ich habe es aber auch schon mal irgendwo gesehen in anderen Filmen. Das ist einfach so eine, ja, wie so ein... Also das Ziel war eigentlich, dass die ein Müsli oder Cornflakes erfinden, zu denen man keine Milch braucht, weil, komme ich gleich noch dazu, und den man einfach in den Toaster stecken kann. Und das war dann einfach nur so eine Tasche, die du in den Toaster gesteckt hast, dann kam das raus und hattest dein warmes Frühstück. Und die Amis sind da total durchgedreht. Und das war ein riesen Hype. Und diesen Wettstreit hat Kellogg's damals gewonnen in den 60ern. Das ging total durch die Decke. Und ich versuche dir jetzt mal, pass auf, ich versuche dir diesen Film zu pitchen und du musst in dem Moment laut hier schreien, sobald du an Bord bist. Okay?
Okay.
Hugh Grant spielt... Genau. Hugh Grant spielt nämlich Tony the Tiger, das Maskottchen von Kellogg's Frosties.
Ach, schön.
Also, okay.
Hugh Grant reicht mir.
Ich weiß, das war offensichtlich. Aber, und das ist so lustig. Der spielt also den Schauspieler, der diesen Maskottchen wirklich gespielt hat, namens Turl Ravenscroft, whatever. Und der nimmt das übelst ernst. Und das ist halt so, das ist halt schon funny, wie der dann immer so mit seiner tiefen Stimme dasteht und End of Shakespeare machen will. Die wollen einfach nur so einen Werbespot drehen. Das ganze Ding, ich habe ja auch gar nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Ich klicke das, ne, das war halt so ein Lazy Sunday, ich klicke drauf, geil. Das ist von Jerry Seinfeld als quasi sein Regiedebüt. Also das ist, er ist Autor, Regisseur und Hauptdarsteller in dem Film. Einfach, keine Ahnung, also Mo wird das Ding auf jeden Fall abfeiern, nehme ich mal an. Und das ist eine Satire über den Kampf dieser Frühstücksflockenanbieter, Cereal War sozusagen, und also Kellogg's und Post um den Markt, inklusive absolut over the top. Also da geht's um Spionage, da werden Leute entführt, da sterben Leute. Dann werden alle Zuckervorräte aufgekauft, um den anderen eins auszuwischen, weltweit. Und das Geile ist, dieses Feeling aus den 60s ist erstaunlich gut gelungen. Also die Charaktere sind alle total überzeichnet. Aber auch das ist gut gelungen, weil wir irgendwann kapierst, du siehst hier keinen neuen R, das ist einfach nur eine Parodie. Und es gibt zum Beispiel dann noch Meetings, wo die über die Inhaltsstoffe diskutieren. Ich habe mich weggehauen, wirklich. Es ist super sympathisch. Und ich habe ja Seinfeld nie gesehen. Das ist ja eigentlich relativ, es soll ja sehr, sehr intelligent sein. Dieser Film ist wirklich mega dumm, wirklich. Aber genau wie Seinfeld schafft es dieser Film ja offensichtlich einfach nichts zu erzählen. Also das Lustige im Nichts zu finden, weil es ist nicht wirklich dieser aufgebauschte amerikanische Wettkampf. Das ist einfach, wie gesagt, es wird hier so überinszeniert. Und die Besetzung, ich sag dir, das ist so, es ist so ultra übertrieben. Du musst dir vorstellen, das ist so eine Art Film. Völlig sinnfrei, alles fiktiv, alles komödiantisch überdreht. Dann hast du, wie gesagt, Hugh Grant als steht da und oberkörperfrei in so einem Tigerkostüm drin, der dann so einen Maskottchenaufstand plant, die ganze Zeit in feinster Shakespeare-Ansprache, die Leute versucht für so einen Mob zu bewegen, und dann gibt's da so quasi den Sturm auf das Kapitol. Aber halt von Maskottchen, das ist Gold. Dann hast du Melissa McCarthy, die endlich mal wieder auch in der lustigen Rolle zu sehen ist, weil sie halt nicht hauptsächlich nur Fäkalwitze und Fat-Jokes aneinanderreiht, sondern einfach, sie ist halt eine NASA-Wissenschaftlerin, die dann abgeworben wird, weil sie sagt, naja, dann, das ist realistischer, dass wir das schaffen, als zum Mond zu fliegen. Also geht sie dann in diesen Cerealienkrieg mit rein. Und Amy Schumer, die ich ja überhaupt nicht leiden kann, aber die ist so geil, als die ist halt die Chefin von Post und die spielt das so durchtrieben böse und hat dann so einen Handlanger, den sie die ganze Zeit zusammenscheißt. Auch richtig cool. Ey, ich sag dir, das ist nur die Spitze des Eisberges. Du hast hier so Leute wie Dean Norris, ja, in Nebenrollen als sowjetischer Politiker. Bill Burr spielt JFK, dann hat John Hamm ist plötzlich in so einer so ein Werbemensch, der im Bild sitzt. Dann hast du Peter Dinklage, der in so einem Milchmafia-Boss spielt, der Leute entführt. Und das ist wirklich Killer, aber wirklich gelungen. Also so richtig gelegen habe ich bei Christian Slater, der hier so eine geniale Nebenrolle als, naja, der sinistre Milchmann hat quasi. Also der steht auch bei IMDb Sinister Milkman so gelistet. Mega. Christian Slater, ich so, da siehst du ihn mal wieder und dann spielt er so eine Rolle und übelst bierernst spielt er das. Das ist mega. Der Film ist so dämlich. Und das ist leider auch so ein bisschen der Nachteil, weil der nimmt wirklich gar nichts ernst. Du lernst nichts. Also das ist... Ja, das ist halt so Scary Movie Humor, ne? Also weil wir es ja diese Spoof Comedy erst so hatten, bloß halt mit diesem Hintergrund. Es wäre so, als hätte Jerry Seinfeld sich so eine Art Scary Movie, aber eben als Parodie für Produktfilme gebaut. Und ja, ich meine, da stirbt dann auch plötzlich ein Mensch in so einem Testlabor, als die das erste Pop Art in so einen Toaster stecken. Da spätestens dann ist dir klar, hier ist wirklich gar nichts ernst gemeint. Sehr unterhaltsam. Ich würde mal davon ausgehen, so Leute, die Don't Look Up mochten, ne, mit dieser dieser Art von Satire oder auch eben Tetris, die müssen hier reingucken, weil es ist super funny. Also auch sehr kurzweilig. Ich denke, du bist auf jeden Fall an Bord. Hast ja schon gesagt.
Ja, gleich am Anfang. Ich bleib dabei. Ich find's gut. Ich guck das. Das bin ich mir absolut sicher. Es sieht äußerst unterhaltsam aus. Ich habe den Trailer nebenbei noch geguckt und dann das Name-Dropping, das macht auch nochmal viel her. Der Film ist sauquietschbunt.
Mega, ja. Also der ist wirklich ja. 60s komplett durch und durch.
Nicht schlecht. Pass auf, ich hatte es eigentlich mal ursprünglich hier mit reingeplant. Und wir geben den Leuten einfach. Wir geben, weißt du? Ich habe hier nämlich einen Film nochmal geschaut, jetzt zum zweiten Mal. Und der ist nochmal gewachsen. Ich fand ihn damals schon geil, denn ich habe eine absolute Schwäche für Zeitschleifenfilme.
Sag bloß.
Ne? Murmeltier-Style kommt bei mir immer gut dran. Und da gibt's ja so einige. Und ich habe dir mal ganz kurz meine Top 5 mitgebracht. Und einer davon ist der, den ich jetzt nochmal gerewatcht habe.
Das wird hier gerade so salonfähig, oder? Das nächste Mal bringe ich auch meine Top 5 Filme im Dune-Universum mit.
Bitte.
Es gibt nur, ja, doch, krieg ich hin.
Vielleicht. Ganz schnell. Natürlich steht der großartige und täglich grüßt das Murmeltier hier nicht in Konkurrenz. Ja? Also den nehme ich jetzt mal aus der Top 5 raus, weil sowieso geil. Und ich nehme auch Filme raus, die keinen Murmeltier-Zeitschleife haben, weil es gibt ja noch so die großen Filme, die als Kompletthandlung quasi so eine Zeitschleife behandeln. Sowas wie Looper, Predestination, 12 Monkeys, solche Geschichten. Oh. Die gehören da ja auch nicht rein. Aber fantastisch gute Filme. Aber wo immer wieder der gleiche Tag quasi abläuft, fand ich ziemlich gut. Hat auch wieder keiner zugehört, weil es einfach eine Kitsch-Rom-Com ist, aber geil.
Doch, warte. Das Ding hier mit, hier, Joseph Gordon-Levitt?
Nee.
Wer war denn das? Looper. Nee, ich weiß, aber ich weiß genau, welchen Film du meinst. Ich habe mir auch damals aufgeschrieben, aber ich habe die Watchlist verloren. Sag mal.
Der ist mit Pete Davidson und Kaley Cuoco.
Nee, dann das nicht, nee.
Das Meet Cute hieß der.
Nee.
Der war ziemlich witzig, weil auch einfach gut gecastet, weil Penny. So.
Erstmal zu Penny.
Weil die halt einfach diese abgefuckten Rollen einfach geil kann. Also Flight Attendant zum Beispiel, erste Staffel, genau das spielt sie da. Ne? So eine, die in dieser Zeitschleife gefangen ist, am Anfang halt alles irgendwie cool macht und dann irgendwann völlig verloddert, weil sie sagt, ach, ist doch scheißegal. Und Pete Davidson ist da ihr Love Interest in dem Film. Den fand ich ganz cool, auch wenn er sich so hinten raus ein bisschen verrennt, aber den mochte ich gerne. Dann kein Film, man muss ja auch Überraschungen in so eine Top 5 bringen, Matroschka, Staffel 1 habe ich nur gesehen. Aber die war mega, auch gerade in diesen, die hat irgendwie nochmal was Neues gemacht aus diesen täglich grüßt das Murmeltier-Style, weil es gibt ja diese zwei Richtungen. Entweder der Tag läuft immer exakt gleich ab Oder je nachdem, was der Typ, der oder die Frau, die gefangen ist, macht, läuft irgendwie völlig anders alles ab. Mhm. Das finde ich beides interessant. Und bei Matroschka war es ja so, es läuft irgendwie dann völlig anders ab, wenn sie Sachen ändert. So. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Dann kommt jetzt der Film, den ich nochmal geschaut habe und wirklich richtig geil fand. Der ist nahezu an für mich jetzt mittlerweile am Lieblingsfilm. Wenn er sich am Ende nicht so verrennen würde. Und zwar der Film mit dem dummen deutschen Titel 16 Stunden Ewigkeit im Original The Map of Tiny Perfect Things.
Den meinte ich übrigens. Aber der ist auch geil. Nicht Joseph Gordon-Levitt drin. Aber
nee, der ist da nicht
drin. Das wirklich mit Looper
aber
verwechselt.
Der ist richtig cool. Den mag ich so gerne, weil die beiden, weil das ist so ein Zeitschleifenfilm, wo zwei in der Zeitschleife sind, die sich nicht kennen und dann verlieben, weil sie in der gleichen Situation sind. Der ist aber wirklich gut, weil die sind beide sausympathisch und der Film macht das, was ich bei so einer Art von Film total geil finde. Wenn der erstmal einsteigt mit jemandem, der schon eine ganze Weile in diesem Tag gefangen ist und dann alles perfekt macht. Mhm. Das finde ich irgendwie als Einstieg in solche Filme immer mega
wie bei,
geil.
Wie bei Palm Springs, ne?
Ja, genau. So. Bei Palm Springs, bei Boss Level war es auch so.
Ja.
Das mag ich gerne. Talking of Palm Springs, natürlich ist Palm Springs auf dieser Liste mit dabei. Auch okay. Zwei, die in der Zeitschleife sind. Großartig, weil auch J.K. Simmons auch eine super geile Nebenrolle hat. Aber eben auch Andy Samberg und wie heißt sie?
Also, ich habe den auch gesehen, mochte den auch und ich überbrücke jetzt einfach nur sinnlos die Zeit, aber ich fand den lustig.
Christian Milioti,
sag ich
Milioti.
Ja.
Mega cool, saulustig und unterschätzter Film, glaube ich, und wirklich zu Unrecht, weil es so gut gemacht ist, Edge of Tomorrow. Einfach auch mega Zeitschleifen.
Weißt du, warum wird der nicht fortgesetzt? Meine Fresse, Doug Liman macht hier Roadhouse und ein zweiter Teil ist angekündigt, aber alle lieben den. Der war nicht mega erfolgreich im Kino, aber der würde gut funktionieren. Emily Blunt ist mittlerweile ein übelster Weltstar und Tom Cruise hat auch ein neues Hoch. Das war nämlich damals so ein bisschen so, weißt du, Tom Cruise, kann der es nochmal? So, das war vor dem Mission Possible Hype wieder, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mega-Film. Mega-Film.
Ja. Und da muss man ja auch wirklich mal sagen, da ist die Story auch sehr dumm. Das muss man schon mal sagen.
Für ja.
Also es gibt kaum eine dümmere Zeitschleifen-Erklärungsprämisse. Es ist auch leider das, wenn wir mal über Zeitschleifenfilme reden, die scheitern ganz oft an dem Moment, entweder zu erklären, warum es die Schleife gibt,
ja,
oder zu erklären, warum die Schleife aufgelöst wird. Das ist meistens das, wo es krankt. Und das ist auch das Ding bei The Map of Tiny Perfect Things. Der ist nämlich großartig, bis er sich im letzten Viertel so verzettelt und da saß ich wirklich davor und du denkst dir, was bitte? Warum gibt's diese Schleife und wie bist du da jetzt gerade drauf gekommen, das so zu lösen? Weil da geht's um so, ja, vierte Dimension, so ein bisschen kann man sagen. Und das wird dann so ein bisschen pseudowissenschaftlich, aber wie dann die Protagonistin sich eine Karte baut und mit Objekten, die sie an die Wand hängt, Schatten an die Wand wirft, um von diesen Schatten was abzuleiten, was sie dann tun muss. Das ist also wirklich so krass an den Haaren herbeigezogen, dass das wirklich Punktabzug gibt. Aber ansonsten wirklich cooler Film. Und bei Palm Springs war es ja wenigstens halbwegs wissenschaftlich. Also da ging es ja, bei Palm Springs ging es wirklich so um so schwarze Löcher und Verbindungen.
Ach, da war so eine Höhle, Zeiten, ne? War das nicht so?
Ja. Und irgendwie, das war ganz gut erklärt.
Ja.
Aber ja. Ich mag Zeitschleifenfilme einfach gerne, habe euch einfach mal fünf Beispiele rausgeknallt. Guckt die alle.
Also Map of Tiny Perfect Things habe ich jetzt nochmal auf meine neue Watchlist. Also wie gesagt, verlorene Watchlist. Manchmal hat man so viele, dass man die irgendwie zusammenwirft und irgendwie ging der weg. Und das ist halt so, dann weiß ich immer so, oh, der Berg hatte damals diesen einen Film und ich weiß dann immer, um was es ging. Und dann muss man den Titel wieder hören und dann, ja, jetzt habe ich ihn wieder. Dankeschön. Ja,
aber die gibt's auf Prime kostenlos. Kann man da gucken.
Weißt du was? Ich glaube, dann gucke ich den heute Abend doch. Perfekt. Werde ich dir quasi jetzt, wenn das hier rauskommt, berichtet haben, wie der war. So.
Sehr gut.
Ich frage mich eigentlich nur, wo ist Steven, wenn man ihn mal braucht? Weil ich habe hier.
Frage ich mich eigentlich auch immer.
Ja, ich bin gerade hier voll mitten im Animationstrain unterwegs. Wollen wir mal Chuchu machen?
Chuchu!
So, stell dir vor, also ich meine, du hattest schon eine geile Brücke und ich, super, J.K. Simmons, ja? Stell dir vor, J.K. Simmons ist dein Vater, ja? und ist Superman.
Ich kann mir vorstellen, dass er mich richtig hart anschreit.
Ja, genau, und so, das macht er auch. Also du bist sein Sohn, und sein Vater ist halt der mächtigste Held der Erde oder der Anführer der mächtigsten Helden der Erde und hat dir seine Kräfte vererbt. Und eines Tages stellt sich raus, der ist gar nicht so ein guter Typ, wie er sich immer privat so deine ganze Jugend gegeben hat, sondern ist eigentlich ein Schläferagent, der auf der Erde eine Invasion seiner Spezies vorbereiten soll, in dem quasi jeder so stark ist wie dein Vater, der einfach übermenschlich unsterblich ist. So, blöd, würde ich mal sagen. Du bist 17 Jahre, heißt Mark Grayson und nennst dich dann auch, gibst ja auch eine Superhelden-Identity und nennst dich Invincible. Hast du sicherlich schon mal gehört, haben wir auch schon mal drüber gesprochen und ich weiß, dass Steven das schauen wollte. Weiß nicht, wo er dann irgendwo falsch abgebogen ist oder ob er es einfach vergessen hat. Ich habe die jetzt auf jeden Fall zu Ende geguckt und es war wirklich, und falls er deswegen ausgestiegen ist, kann ich es verstehen, es war wirklich die Veröffentlichungspolitik des Todes. Läuft auf Prime. Die erste Staffel hat mir sensationell gut gefallen. Dann kam die zweite, ich gucke die erste Folge und dann bekomme ich mit, warte mal, es sind insgesamt nur 4. Oh nee, zweigeteilt. Dann kommt, also es kommt wöchentlich und dann noch zweigeteilt. Und dann ist es, das ist gerade bei so einer Animationsserie, Leute, das geht überhaupt gar nicht. Ich würde sogar behaupten, die haben sich richtig viele Zuschauer damit auch genommen, weil das ist eine Serie, die jetzt gerade auch anfängt, einen Hype zu generieren und dann fängst du an und dann, also wie gesagt, müssen wir nicht drüber reden, das ist total bescheuert, sowas zu machen. Egal, ich habe dann jetzt gewartet und jetzt ist alles draußen. Man kann die zweite Staffel also schauen. Am Ende der ersten Staffel kämpft Mark gegen seinen Vater. Omni-Man heißt er. J.K. Simmons spricht ihn. Steven Yeun spricht halt Mark. Und also ein guter Voice-Cast, Sandra Oh ist noch mit dabei, spricht dann die Mutter von ihm. Und dieser Kampf fordert fast sein Leben. So viel sei gespoilert, aber das ist auch nicht schlimm. Also wenn man sich jetzt den Trailer der zweiten Staffel anguckt, sieht man das, was in der ersten Staffel passiert ist. Es ist vor allem deswegen krass, weil es eine unglaublich starke Folge und Szene war. Ne? Der Vater hat es dann doch nicht übers Herz gebracht, seinen Sohn zu töten und hat am Ende der ersten Staffel die Erde verlassen, niemand weiß wohin. Und da setzt jetzt Staffel 2 wieder an und ist er dann tatsächlich ein bisschen thematisch anders. Während wir in der ersten Staffel wirklich eher gesehen haben, wie Mark so ranwächst und auch mit ein bisschen Slapstick versucht, in diese Justice League Wannabe-Welt da reinzukommen, hast du jetzt eher so ein bisschen Coming of Age. Also er ist so ein bisschen hin und her gerissen, so also quasi die Fußstapfen seines Vaters zu treten, aber halt die gute Variante davon zu sein und will sich dann auch totarbeiten. Auf der anderen Seite hat er aber auch einfach eine Erdenfreundin oder eine normale Freundin, er ist ja von der Erde und die keine Superkräfte hat und möchte auch eine normale Beziehung führen. Das ist einfach der normalste Konflikt der Superheldenwelt. Das Besondere an Invincible ist aber, es ist von Robert Kirkman, der ja auch Walking Dead geschaffen hat, also die Comics meine ich. Und das ist so seine zweite große IP, die er gemacht hat. Hat 144 Hefte. Ich glaube nicht, dass da jemals irgendwann die Serie dran rankommen wird. Und das Schöne ist an Invincible, ich war auch am Anfang skeptisch, was brauchst du das? Wirkt irgendwie wie The Boys als Trickfilmserie, ist aber irgendwie viel mehr. Weil du hast hier so einen schönen Mix aus. Also es ist wirkt teilweise die Welt, als wäre es eine DC-Welt. Auch die Helden, in der sich das bewegt, hast du so, ne, Martian Manhunter hier und da mal, Omni-Man ist klar Superman, aber in Böse. Dann hast du aber mit Mark so eine Peter Parker-Figur. Also generell diese aus Marvel, diese humanen Themen, die auch mal ein bisschen funny sind, das ist schön, weil das einfach dann auch so eine Lockerheit reinbringt, aber es ist halt so Splatter und so The Boys, aber so wie The Boys eben auch nur in den, weiß ich nicht, da gab es ja diese animierte Serie mal, die konnte dann richtig aus den Vollen schöpfen und das ist auch der große Pluspunkt von Invincible, es ist grafisch halt übertrieben brutal und das kann es halt einfach machen, also hier können halt ultra verrückte Dinge passieren, weil es eben eine Animationsserie ist. Und Kirkman traut sich auch, verschiedene Handlungsstränge da nebeneinander existieren zu lassen. Und da muss ich leider sagen, ist die Staffel 2 eben, bleibt die für mich hinter der ersten zurück, weil Im ersten hast du wirklich diesen Konflikt, diesen Familienkonflikt, ne, mit diesem Sohnemann und diesem Vater. Und der Vater war auch so ein bisschen, hast du auch gemerkt, der hat irgendwie auch Mitleid. Und irgendwie gibt es dann auch eine Seite, die sich zur Erde hingezogen fühlt, etc. Und in der zweiten merkst du halt, es ist so ein bisschen, naja, Monster of the Week mäßig geworden. Und die finden die richtige Tonalität nicht. Und als er dann endlich mal wieder auf seinen Vater trifft und diese Haupthandlung wieder ins Rollen kommt, ist es dann halt ein bisschen zu schnell dann wieder vorbei. Also das Ganze setzt einen Monat nach der ersten Staffel an und Mark verdrängt das so ein bisschen, was da passiert ist und versucht sich so in seinen Superheldenjob zu stürzen, ne, wie gesagt, gleichzeitig irgendwie die Uni hinzubekommen, das ist super sympathisch und da gibt's so einen bösen Wissenschaftler, weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube Levi oder sowas, der verfügt über so Fähigkeiten, Portale zu öffnen, kennen wir alle, ne, alternative Realitäten, Multiversum, let's go, das, weil er eben auch sieht, dass in einer anderen Realität gab's eben, hat sich Mark seinem Vater angeschlossen und zusammen sind die halt, ne, quasi, können sie die ganze Erde unterdrücken. Und es kommt dann halt zu einem Unfall, Invincible vereitelt halt diesen Plan und dann führt das zu einem schrecklichen Unfall mit diesem Wissenschaftler und das Ganze wird erst am Ende der Staffel wieder so richtig aufgelöst. Dann wird's richtig gut. Aber ich hätte mir da mehr Stringenz und mehr Dramaturgie, die zusammenhängt, gewünscht, weil am Ende dieser Staffel stehe ich dann doch so ein bisschen da und denke mir so, ja, ein bisschen more of the same, es ist super crazy, es macht super Spaß, die Charaktere, es ist alles super weird, es ist unterhaltsam, es ist super kurzweilig, aber dieser emotionale Konflikt zwischen ihm und seinem Vater und was am Ende jetzt wirklich passiert, es ist ein bisschen aufgeschoben. Deswegen kann ich leider für Komplettisten das nicht empfehlen. Da würde ich noch auf die dritte oder ich glaube 3 Staffeln wurden insgesamt gegreenlightet, warten. Und ansonsten vielleicht einfach, wenn du das zum Beispiel interessant findest, mal reinschauen willst, dann guck das auf jeden Fall mal, ob das was für dich ist, weil an sich ist das wirklich eine outstanding Animationsserie. Hat mir gut gefallen, ein bisschen schlechter als die erste, aber insgesamt total crazy.
Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich gar nicht interessiert, aber ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwie demnächst mal anmachen würde. Wenn das mal passt, bestimmt, aber jetzt nicht so, dass ich den Drang hätte, das unbedingt jetzt gucken zu müssen.
Steve, ich brauche deine Hilfe. Na gut, wir kriegen das noch hin,
Ja, ich habe was mitgebracht. Das ist damals, als es rausgekommen ist, irgendwie völlig an mir vorbeigelaufen. Hat, glaube ich, auch nicht Riesenwellen geschlagen, obwohl die Vorzeichen ganz gut sind. Ich habe den Film Young Adult mitgebracht. Und zwar ist der auf, ich glaube, Netflix aktuell zu sehen. Der ist mit Charlize Theron in der Hauptrolle und ist von Jason Reitman.
Aha.
Jason Reitman, durchaus ein Begriff, denn der ist ja der Sohn von Ivan Reitman, der ja seine größten Erfolge mit sowas wie Ghostbusters und sowas gefeiert hat, aber einfach ein etablierter Regisseur war für hauptsächlich schon Komödien, aber auch alles mögliche andere gemacht hat. Und sein Sohn hat ja dann quasi das Regieerbe auch angetreten und hat ja dann jetzt auch den Ghostbusters Legacy hatte er damals ja gemacht, quasi in Anlehnung an seinen Vater.
Mhm.
Und der hat es ja geschafft, Komödien mit Tiefe so ein bisschen zu etablieren, die so ein bisschen Indie-mäßig rüberkamen. Einer seiner größten Erfolge ja ziemlich am Anfang, sein zweiter Film Juno. Fand ich ja damals auch sehr, sehr gut. Und sein erster Film liebe ich. Ist Thank You for Smoking. Ein großartiger Film. Wer den nicht kennt, kleiner Geheimtipp, mega.
Mit Aaron Eckhart das Ding, ne?
Ja. Aaron Eckhart. Großartig. Eine richtig bitterböse Satire, ganz schwarzhumorig, also großartig. Und wahnsinnig großen Erfolg hat er auch direkt nach Juno nochmal gehabt mit Up in the Air. Das war auch damals ja auch für mehrere Oscars nominiert. Ich glaube, 3 Darsteller-Oscars, glaube ich, sogar waren da nominiert. George Clooney und Anna Kendrick und sowas. Also der weiß schon, was er macht. Und nach Up in the Air kam Young Adult. Und er schafft es irgendwie, sich mit ernsten Themen irgendwie witzig auseinanderzusetzen. Und wir sehen hier Charlize Theron als, ja, ich sag mal so, leicht angetrocknete Blume, die mal ja eigentlich die strahlendste Zukunft überhaupt in der Highschool vor sich hatte. Ja, sie war die schönste, alle haben zu ihr hochgeblickt, alle haben sie natürlich zur Ballkönigin gewählt und sie hat es sogar noch geschafft, nach der Schule wahnsinnig erfolgreich zu werden als Schriftstellerin, denn sie hat als Ghostwriterin eine sehr erfolgreiche und Jugendbuchserie geschrieben für eben Young Adults, das ist das Genre quasi. Und war aber nie die, die im Rampenlicht steht, sondern sie ist eben nur Ghostwriterin. Und diese Reihe war lange Zeit sehr erfolgreich und mittlerweile schreibt sie, weiß ich nicht, das 112. Buch davon. Und das ist aber so am Abschwingen. Und sie hat noch davon ganz gut Geld und rotzt diese Skripte für diese Serie nur noch runter, weil sie vom Verlag halt noch Kohle kriegt und naja, macht es halt eben so. Ist ziemlich abgefuckt, weil sehr einsam, sehr viele Bindungsängste, geht eigentlich jeden Tag Party machen und sich betrinken und du siehst quasi in diesem Film Charlize Theron andauernd, wie sie besoffen früh aufwacht auf ihrem Bett in Klamotten und versucht irgendwie klarzukommen.
Und trotzdem wahrscheinlich hinreißend aussieht.
Ja, das auf jeden Fall. Und wenn sie es vor allen Dingen drauf anliegt, Knaller auszusehen, dann ist es aber Heidewitzka.
Heidewitzka.
Und das Ding ist, sie kriegt, als sie wirklich so richtig in Selbstmitleid versinkt und so angetrunken ist, kriegt sie eine E-Mail von der neuen Frau ihrer Highschool-Liebe, die sie zur, ich glaube, zur Babyparty einlädt. Mhm. Und das, was ist das für eine Frechheit und diese Scheiße und was will der Typ, in den sie damals richtig verliebt war, jetzt mit der und so, der kann gar nicht glücklich sein, der lebt noch in dieser piefischen Scheiß-Kleinstadt, wo wir aufgewachsen sind und zur Schule gegangen sind. Ich hab's da rausgeschafft, bin hier in die große Stadt gezogen, hab Karriere gemacht und alle dort sind hängen geblieben. Ich muss da zurück hingehen, ich gehe da auf die Babyparty und gewinne den zurück und er wird sich wieder in mich verlieben und dann wird alles besser. Also sie hat wirklich echt persönliche Probleme und der Film schafft es, das sowohl witzig darzustellen, als auch mit Tiefe. Also das funktioniert wirklich gut. Sie kommt dann zurück und versucht eben diesen Typen wieder zu erobern und wird dann mit so ihrer Vergangenheit konfrontiert. Alle, die sie trifft, sagen, oh Mensch, du bist ja super erfolgreich, ey, du warst damals in der Schule schon immer so toll und du hast es geschafft und dein Leben muss so geil sein. Und das ist eigentlich dieser Grundtenor, der ihr immer entgegenschlägt. Und eigentlich hat sie schon, ist das ihr vor sich selbst peinlich, weil sie mit ihrem Leben alles andere als zufrieden ist. Und dann entwickelt sich so diese Story und das ist von ihr wahnsinnig gut gespielt. Und einer, der an der Schule damals das absolute Mobbing-Opfer war, der auch dann wirklich aus Mobbing wurde, richtig bittere Ernst, den haben die dann irgendwie im Wald verprügelt und so. Und dadurch ist der auch gehbehindert. Der wird gespielt von Patton Oswalt, den wir ja eigentlich auch alle ganz gerne mögen. Cooler Typ. Und das Spiel zwischen den beiden ist irgendwie cool. Also weil er ist cool, weil er natürlich alles andere als beliebt in der Schule war und sie super beliebt war und trotzdem sind sie beide irgendwie abgefuckt und am Boden. Das funktioniert irgendwie geil. Das Thema ist gut, der Humor ist gut, aber alles andere in diesem Film plätschert so langweilig vor sich hin, völlig höhepunktslos, hat nicht die richtigen Momente. Wenn man das ausblenden kann, ist das, glaube ich, ein wirklich guter, sehenswerter Film. Ich hatte so ein bisschen meine Probleme damit. Ich habe dem gerne zugeguckt, diesen Schauspiel, aber es ist auch manchmal ein bisschen zu dröge alles. Und psychische Krankheiten haben das an sich, dass die irgendwann so ein Hamsterrad sind. Und dieses Hamsterrad kriegst du in dem Film auch präsentiert und Hamsterräder sind halt auch nicht besonders abwechslungsreich so. Das ist halt dann ein bisschen schade. Ich verstehe, was der wollte und wenn du das richtig annehmen kannst, glaube ich, dann hittet der Film anders. Aber mich hat's nicht so ganz bei der Stange gehalten und ich fand das Ende mit der Aussage, die am Ende des Films steht, irgendwie mutig. Bin mir aber nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich will das jetzt nicht spoilern. Ich fand, es ist mal was anderes als Aussage, als Moral von der Geschichte sozusagen, es ist mal was anderes. Aber ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es eben mutig und auch irgendwie interessant. Aber ob ich damit fein bin, weiß ich nicht. Also Young Adult, schaut euch den gerne mal an. Kann man auf Netflix gucken. Ist auf jeden Fall alles andere als dumpfe Comedy, sondern es hat Tiefe. Und ich glaube, da kann jeder was drin finden. Und Charlize Theron ist sowieso super. Und ja, schaut euch Young Adult an.
Weißt du, wie das klingt? Wie der Film klingt von seiner Synopsis und so, wie du ihn gerade beschrieben hast? Wie ein Zach Braff-Film. Irgendwie, weißt du, ich habe jetzt auch die ganze Zeit auf so eine auf also die, du hast eine schöne Ausgangslage gebaut und ich habe auf diesen Moment der Story gewartet, wo was passiert. Ne? Meistens ist es ein Unfall, dann gibt's, oder selbst bei so solchen Filmen, ach, wie hieß denn der, Cha-Cha Reels Move oder sowas, hast du ja immer einen Spin, da hast du ja auch diesen Altersspin, ne? Wenn man da jetzt nochmal die Tangente ziehen, stimmt. Cha-Cha Reels Move ist eigentlich wahrscheinlich dann der bessere Film als dieser. Habe ich schon wieder den Titel vergessen.
Als du mich sahst.
Das, als ich dich sah, ja. Bloß da ist es, ja. Nee, da ist es auch so. Da ist Dakota Johnson. Egal, ich verliere mich in Details. Aber auf so einen Turn habe ich gewartet. Das klingt halt alles sehr, sehr, sehr gewöhnlich. Und Charakterstudie und man, also Charakterporträt, nicht Studie. Und ich kann mich da auch gut reinfühlen. Aber das klingt wie so eine Episode von jemand, also als würdest du mir von jemandem erzählen, den du kennst. Aus deiner eigenen, also, weißt du, es fehlt so ein bisschen die, was auch gut sein kann, aber es fehlt so ein bisschen die, der Grund, warum ich das jetzt sehen müsste.
Ja, und das Ding ist ja auch, der ist von 2011.
Ja.
Also, der ist schon ein bisschen was her und das siehst du halt auch. Also, so bildästhetisch ist der halt nicht schön.
Ja, gut, aber. Theron ist ja ästhetisch, das müssen wir, das würde mir dann auch in dem Falle schon reichen. Da bin ich platt.
Also sie macht primitiv. Sie ist wirklich gut gecastet für die Rolle. Also die,
ich glaube auch, also ich
absolut in genau dieses Bild und du kaufst ihr das total ab.
Ich sehe sie auch in diesem. Was Charlize Theron hat ja auch so eine Aura, die willst du nicht ansprechen, weil du denkst, du bist dann so klein. Na? Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie sie dir von allen, also wie sie das als harte Schale nach außen gibt, aber von allen dann gepleased wird und das dann irgendwie bewahren muss, diese Fassade. Lange Rede, kurzer Sinn, wahrscheinlich gucke ich ihn dann doch trotzdem, weil ich mir ja jetzt irgendwie schon Gedanken drüber mache. Und
der ist wirklich nicht schlecht. Ich fand ihn gut, aber ich glaube, der hätte mehr sein können.
Genau, der hätte mehr sein können, wie so ein Zach Braff-Film eben auch. Gut,
Zach Braff-Filme werden nie mehr sein. Zach Braff-Filme werden immer scheiße sein.
Endlich, das wollte ich doch bloß hören, damit wir hier nochmal Angry Berg, den einen Rom-Com-Spezialisten, den du wirklich verabscheust, dass wir den auch noch in dieser Folge mit drin hatten.
Nee, jetzt sag mal nicht Rom-Com-Spezialisten, der Mann hat 3 Filme gemacht, gefühlt. Ich weiß nicht, ob er mehr gemacht hat, das ist jetzt vielleicht gefährliches Halbwissen, aber...
Ja, sind nicht Rom-Coms.
Nur 3, oder? Wish You Were Here, Garden State
und... Wish You Were Here, das klingt schon wieder wie... Ja, ist egal. Pass auf. Lass uns über merkwürdige Titel sprechen, um den Sack hier heute zuzumachen. Was ist bei Hollywood eigentlich los mit Affen und Empires oder Kingdoms oder sowas?
Also man, da blickt man ja auch nicht mehr durch. Ne? Das eine sind die Rom-Com-Titel, die alle gleich klingen, und das andere sind The New Empire, The New World, A New Kingdom.
Stimmt, gab's auch. Es gab auch Aquaman, The Lost Kingdom. Ja,
gab's auch.
Dann gab's jetzt hier Monkey Man mit Dev Patel.
Rise of an Empire gibt's bestimmt auch irgendwo.
Ja, gibt's alles. Na, vor allem, dann gab's ja jetzt Godzilla Kong The New Empire. Und wenn eine Blockbuster-Reihe es wirklich schafft, selten dämliche deutsche Titel zu kreieren und wirklich, also die ballern das wirklich von Anfang bis Ende, ziehen die das durch, und ich kann mir vorstellen, dass da ein Team sitzt, die sagen, ey, wir übertreiben es jetzt komplett, wir müssen es noch dümmer machen, dann ist es auf jeden Fall die neue Planet der Affen-Reihe, weil wer es schafft, aus Rise of the Planet of the Apes Planet der Affen Prevolution zu machen und dann, ne, mit dem zweiten Film Dawn of the Planet of the Apes Planet der Affen Revolution zu machen und wir alle so, okay. Es ist zwar mega dumm, ne, Deutsch-Englisch gemixt, aber die haben irgendeine Idee. Jetzt kommt natürlich Evolution, weil die nehmen immer einen Buchstaben weg. Nee, dann kommt der dritte Teil, Planet der Affen, Survival. Warum? Ich weiß es nicht. Und
ich weiß es auch
nicht. Es ärgert mich. Es ist wirklich so, ich denke manchmal, oh, ich hätte jetzt Bock, War of the Planet of the Apes zu gucken, und dann gucke ich auf die Hülle und dann steht dort
War for the Planet of the Apes, ne, heißt der.
War for the Planet of the Apes, genau. Und dann gucke ich auf die Hülle, steht drauf Planet der Affen Doppelpunkt Survival, und ich stelle den Film wieder zurück in den Schrank, weil ich denke, nö, will ich jetzt nicht. Es kotzt mich an. Es ist wirklich nervig. Und dann kommt jetzt, niemand hat's gebraucht, dachte ich so, ne? Es ist eine super Trilogie. Machen wir uns nichts vor. Ich weiß, dass du die auch sehr magst.
Hammer.
Vor allem, weil niemand darauf gewartet hat, und die kam aus dem Nichts und hat einfach erstmal den Genre-Standard erhöht für Sci-Fi, Fantasy, whatever, Dystopien ja auch. Die Effekte, wie gesagt, der dritte Teil ist, da gibt's so viele Szenen, die sind fotorealistisch immer noch für mich. Wahnsinn. was Matt Reeves da abgezogen hat. Und das sind dann einfach auch so unkonventionelle, tragische, geile Filme mit so trotzdem so viel, ne, Bibelkontext, was Caesar da als Moses-Figur dort schafft. Holocaust-Drama am Ende. Alles andere als eine Hollywood-Story. Und immer noch trotzdem ehrwürdig verneigend vor den alten Filmen. Weil es spielt alles trotzdem im richtigen Kontext. Was wir alle nicht gebraucht haben, jedenfalls war ich der Meinung, war Planet der Affen oder Kingdom of the Planet of the Apes, zu Deutsch natürlich Planet der Affen, Doppelpunkt New Kingdom. Weil ja, Gründe.
Ist ja relativ nah am Titel, kommt.
Aber warum das Königreich der Planet der Affen jetzt doch, ist egal. Kingdom ist cool, Kingdom ist gerade voll im Trend, merkt er ja selber. So, ich habe den Trailer gesehen, meh. Ich habe gesehen, Matt Reeves ist nicht an Bord, klar, der macht gerade die Pinguin-Serie, dann The Batman und der neue Regisseur ist Wes Ball und Wes Ball hat die Maze Runner-Filme gemacht. Ich weiß, dass sie nicht so schlecht sein sollen, ich habe auch den ersten, glaube ich, mal gesehen, das ist ultra lang her. Ich glaube, Steven hat einen Softspot für die, vielleicht hole ich die jetzt mal nach, weil offensichtlich kann Wes Ball was, der soll, glaube ich, auch... Was soll denn? Ich glaube, der soll den neuen Zelda-Film machen. Es soll eine Zelda-Realverfilmung geben.
Bitte was?
Ja. Und
oh,
ich sag
dir, trauen die sich ran?
Ich mal gucken.
Ohne Scheiß.
Es ist gegreenlighted und ist besetzt als Regisseur. Aber ich muss sagen, wenn er ein Worldbuilding betreibt und die World von Zelda ist ja wirklich immens. Das ist ja
das ist Fantasy, was ich mega finde.
Das ist cool.
Bin ich dabei.
Und ich habe auch nur ein, zwei Spiele damals gespielt, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn da wirklich jemand rangeht und wenn das richtig gut wird. Vielleicht sogar eine Serie, ich weiß gar nicht, was die draus machen. Ich glaube, ein Film. Egal.
Das war ja immer das eine große Ding und das andere große Ding, wo ich immer gesagt habe, kann voll in die Hose gehen, aber wenn es geil gemacht wird, wird es der Oberknaller Shadow of Colossus verfilmen.
Das kenne ich nicht.
Da warte ich mal noch auf jemanden, der das geil macht.
Aber ich glaube, Zelda ist so wie, das ist eine Stufe unter Super Mario von der Bekanntheit, das kennt eigentlich jeder. Also ich glaube, das ist, wenn du das richtig machst, aber ich meine, die haben auch Warcraft damals versaut, was eigentlich auch ein weltweites Phänomen war, deswegen, egal. Wir reden ja jetzt über Planet der Affen. Wenn Wes Ball es aber hinbekommt, in seiner Zelda-Verfilmung, sofern sie denn kommen möge, ein ähnlich gutes Worldbuilding zu betreiben wie in diesem Film, dann könnte es was werden, denn ich fand den erstaunlich gut. Und ich habe mich wirklich ins Kino geschleppt und nicht so richtig Bock gehabt, aber der hat ganz gute Kritiken bekommen. Und ich so dann, okay, ich habe mich nicht dafür interessiert, ich lasse mich einfach drauf ein. Ich habe wirklich dann auch den zweiten Trailer nicht gesehen, ich bin unvorbereitet rein. Ich wusste nur, es spielt natürlich, dass Caesar nicht mehr da ist und dass es irgendwie später spielt, whatever. Der Film ist gut. Der Film ist nicht so gut wie die Matt Reeves-Sachen. Er etabliert was komplett Neues und das ist eine große Stärke des Films, weil er spielt viele, ich glaube, 200, 300 Jahre, glaube ich, nach Caesars Tod. Also die ganze Story ist wesentlich weiter und dadurch assoziierst du auch, also es gibt keine Figuren, die du jetzt nochmal ins Rennen schickst, die sich jetzt plötzlich, also du kannst es sehr, sehr losgelöst schauen. Es ist natürlich trotzdem gut, das zu wissen, weil du hast hier am Anfang nochmal ein Flashback auf das, was war und da wird auch nochmal Bezug genommen auf die Filme davor, was Caesar eigentlich für eine Bedeutung hatte für das Affenvolk, was dann am Ende ja ins Heilige Land geführt wurde. Ne? Du siehst dieses neue Kingdom, wie es entstanden ist. Und ja, wir lernen sozusagen eine neue Generation von Affen kennen, die diesen Planeten bevölkert und keiner erinnert mich, also von den Protagonisten, die wir erstmal kennenlernen, erinnert sich keiner mehr so richtig an das, was da mal war. Also man fühlt sich erstmal sogar als Zuschauer so ein bisschen hingezogen zu behaupten, ja, was ist denn eigentlich passiert in den vielen Jahren? Ich hätte jetzt gedacht, die fliegen, die haben schon alle Smartphones oder whatever. Ne? Das ging ja richtig schnell so, die 10, 20 Jahre, die Caesar da am Stissel war. Und jetzt ist hier irgendwie, ja, die haben halt ein Dorf gebaut, okay. Und reiten, okay. Also das haben wir im dritten Teil auch schon gesehen. So. Und zu dieser neuen Generation an Affen, die wir da kennenlernen, gehört auch der junge Noah. Das ist unser Hauptprotagonist, der halt, der ist in so einem Stamm von Affen, die Adler züchten oder beziehungsweise domestizieren und mit denen zusammenleben und das ist so ein Adlerclan halt. Sehr schön sieht man am Anfang auch, wie sie dann sich so die Eier nehmen und die dann ausbrüten und ja, der muss halt quasi auf Deutsch lernen, seinen Platz in dieser neuen Welt zu finden und sich in diesem Stamm zu behaupten. Eines Tages lernt er eine Menschenfrau kennen, die stolpern so quasi übereinander, haben verschiedene Motivationen, was wir dann im Laufe der Welt noch der Story noch kennenlernen. Und dann kommen plötzlich andere Affen, die wesentlich weiter technologisch sind, also die haben zum Beispiel Schockstäbe und sind halt auch anders, die artikulieren sich auch anders und so, und die überfallen seinen Stamm, verschleppen alle, und Noah muss sich dann halt auf diese typische Heldenreise begeben und Bündnisse schließen und seinen Clan finden und trifft dann auf die andere Zivilisation, auf das Kingdom, wo es einen Proximus Caesar gibt, einen bösen Affen, der den Namen von Caesar sozusagen beschmutzt, der hat irgendwie voll den Fable fürs Römische Reich und sieht sich als neuen Caesar der Affen, und dann treffen die so aufeinander und das Mädchen ist noch mit involviert und so weiter, und ohne, da möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel darüber erzählen, was da eigentlich dann dahinter steckt. Und das klingt alles gar nicht so richtig spektakulär, und ich glaube, so geht's dir auch bestimmt gerade, wenn ich das so erzähle, aber was der Film echt gut macht im Vergleich zu vielen, vielen Blockbustern, die gerade so laufen, ist, der lässt sich voll Zeit. Du wirst da reingeschmissen und du siehst erstmal so, weiß ich nicht, 45, 60 Minuten einfach nur Worldbuilding. Schöne Bilder, sieht alles echt brillant aus. Also es kann nicht ganz so mit War mithalten. Dafür ist halt einfach zu viel. Du hast jetzt halt gar keine Menschen mehr, also wenig Menschen. Aber es sind so, der nimmt sich richtig viel Zeit für kleine Momente, für Interaktion, eine lebendige Welt aufzubauen. Du möchtest wirklich in dieser Welt auch das erkunden, und eben diese, was ich an Planet der Affen ja auch so mochte, wenn die dann eben durch diese Ruinen reiten, und da wird der Dystopie-Fan in dir, wird da auch auf jeden Fall mit den Ohren schlackern und mit der Zunge schnalzen, das sieht aus wie in so einem Videogame, weil die Affen, es finden sich halt überall Relikte von der alten Zivilisation, die sind dann in so einem Kaufhaus und gehen dann die alten, die Rolltreppen hoch, und es ist alles so verwuchert, und was du halt sie immer so wünschst, aber was in Filmen so wie I Am Legend zum Beispiel, was immer so ganz schnell abgehandelt wird, da siehst du 2, 3 Establishing Shots, und hier kannst du richtig dich drin suhlen in dieser Welt, die da aufgemacht wird, und es war wirklich richtig schön und es sah toll aus. Eigentlich hätte mir der Film so gereicht, einfach nur Noah auf seiner Reise zu begleiten. Aber natürlich gibt es dann am Ende einen Konflikt und dann steckt noch viel mehr dahinter. Dann kommt plötzlich noch William H. Macy um die Ecke. Den hätte man auch nicht so
wirklich. Der lebt noch.
Der lebt noch. Der lebt, aber ja, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ja, und am Ende macht der Film halt ein Riesenfass auf, wo ich dann sage, okay, hier, man weiß schon, die wollen eine neue Trilogie hier etablieren, und ich wünsche mir auch, dass die das können, weil es ist immer noch eine outstanding Blockbuster-Reihe, finde ich. Und ich finde das auch sehr, sehr mutig, dass die was komplett Neues erzählen und dadurch den anderen Kram auch unangerührt lassen und trotzdem so eine schöne Symbiose zwischen den beiden Geschichten herrscht. Es ist, ja, also wem die alten Teile gefallen haben, für den ist das tatsächlich auch was. Also mir hat da nicht ganz so gut, wie gesagt, gefallen, weil ich emotional einfach nicht so involviert war. Also bei Caesar ist halt eine Figur, du hast die von Geburt an verfolgt bis zum Tode. Du hast diese Heldenreise, das hat mich emotional einfach getroffen. Ob das im ersten Film war mit James Franco noch, oder im letzten mit wo er seine eigene Familie dann verliert, weil einfach hier Woody Harrelson durch einen Wasserfall kommt und alle abmurkst. Das war einfach wesentlich tragischer noch. Und hier ist so, Noah ist halt so ein typischer Held, der hier irgendwas lernt, der muss dann die Quest erfüllen und die, und dann denkst du dir so, ja, ist ganz nett, aber es ist keine so gute Identifikationsfigur. Und die menschliche Identifikationsfigur, die ist halt relativ, also die hatten, ich find's schön, dass sie nicht nur dafür da ist, um, ne, damit du dich involviert fühlst in die Handlung, weil, oh, guck mal, ist ein Mensch, wie würde es mir gehen? Sondern die hat einen schönen Turn und die ist nicht so da, wo man glaubt, da könnte es hinführen. Aber insgesamt auch sehr, sehr unplausibel, was alles, also da müssen sie schon noch viel, viel erklären in den kommenden Teilen, weil das habe ich nicht so richtig abgekauft und verstanden. Da gibt es schon einige Plotholes, aber wie gesagt, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass es kein perfekter Film ist, aber die guten Qualitäten der Vorgänger trotzdem mit sich führt, dann ist das auf jeden Fall in einer der besten Blockbuster, die wir bisher dieses Jahr hatten. Und das hätte ich nicht gedacht, also dass der diese Qualität im Ansatz auch erreichen kann, zumal der gar nicht so teuer war. 120 Millionen ist zwar viel Geld, aber wir wissen, was
das ganze CGI.
Also gerade wenn der im Staub liegt und so, also die Texturen von den Haaren oder, weißt du, es gibt so eine Szene in dem Film, wo ich dachte, das ist es, das ist diese Blockbuster-Reihe. Vielleicht noch Als letzter Hint, um dir das zu erklären, warum ich da so ein bisschen rumdruckste, weil ich kann es ja nicht genau über die Handlung machen, aber ich kann diese Szene dir erläutern. Die treffen auf ein, das sind Noah, die Nova, das Menschenmädchen und also ja, die Menschen, das Mädchen, und da ist noch ein anderer Affe, so ein Mentorfigur, die treffen dann auf so einen kleinen Bach, See, Tümpel, whatever, wo dann Zebras trinken. Und dann kommen Menschen, also die dort eben in dieser Welt leben, kommen auch zu diesem Tümpel und die Zebras reagieren gar nicht drauf. Und das soll uns nonverbal zeigen, Menschen sind Tiere in dieser Welt. Und die Affen sehen das und wundern sich die ganze Zeit nur, also das gibt so eine schöne Dynamik, wie wir halt auch mit Schimpansen und also wie wir die Affen betrachten und wie das jetzt hunderte Jahre später die Affen dann über uns machen. Und das sind so die Stärken, weißt du, du siehst einfach einen ganz tollen Shot und der erklärt dir ganz viel, ohne dass jemand sagen muss, oho, siehe da, das Zebra scheint nicht gestört zu sein von den Menschen, sie scheinen auch Tiere zu sein, sondern das ist also, du siehst das und denkst dir so, toll, wie das ein Film schafft, einfach über, ja, einfach so ein gewöhnliches Storytelling sich Zeit nimmt und dir das so erklärt, wie diese Welt funktioniert. Und das, finde ich, ist immer noch das Alleinstellungsmerkmal dieser tollen Reihe. Und ich möchte, dass es weitergeht. Ich hoffe, das ist erfolgreich genug und kann dir dementsprechend auch nur ans Herz legen.
Du, ich bin Fan schon immer von dieser Reihe gewesen und habe da in dir den absoluten Genossen gefunden, der das auch sehr, 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 sehr gerne mag. Und wir haben schon, ich glaube, nicht nur einmal in diesem Podcast geredet, dass wir die Trilogie, die es bis dato gab, halt wahnsinnig toll finden und die auch nahezu perfekt ist und eine der besten Trilogien überhaupt mit und haben damals ja schon gesagt, wenn sie weitermachen, muss nicht unbedingt sein, kann man so stehen lassen und Kram. Und dann kam dieser Trailer, dass der vierte Teil kommt und dann waren wir dann beide so ein bisschen skeptisch. Aber du hast es jetzt gewagt, hast gesehen und bist weiterhin Fan und deswegen steht für mich ja überhaupt außer Frage, dass ich den auch gucke. Gucke ich, vielleicht jetzt nicht im Kino, weil ich es nicht schaffe, aber ich gucke den und dann freue ich mich auch sehr drauf.
Ja, ich denke auch, wenn du nicht im Kino schaffst, es sind zwar Bilder fürs Kino, aber ich glaube, der wird recht bald bei Disney sein. Das ist ja ein Fox-Film, gehört ja jetzt zu Disney. Kann ich mir gut vorstellen, dass der in 2-3 Monaten dann schon da ist.
Na dann.
Dann reden wir nochmal.
Und auf meinem Fernseher. Ach komm.
Da bestimmt. Gucke ich mir an. Ja, ist groß, sehe ich, steht dort drüben.
Ja, siehst du.
Machen wir jetzt mal weiter Frühstück, würde ich sagen.
Ja, genau. Und gucken einfach hier Anyone But The Next und
Kingdom.
Was auch immer. Empire. So. Dann schön, hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören an alle und wir vegetieren einfach weiter auf der Couch rum und lassen es uns gut gehen. Ihr macht das auch, habt natürlich mit Montag noch einen wunderbaren Feiertag dabei, wo ihr nochmal einmal länger ausspannen könnt und dann jetzt wieder rein in die Arbeitswoche. Habt dabei viel Spaß und starke Nerven. Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Bye, bye.
Junimond. Es ist vorbei.